Bester Podcast heute live von den Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom, aber kommentiert aus Regensburg und Köln. Ja, so sind wir vom Bester Podcast, Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, mein Lieber, Schwupps ist mal wieder zu Hause, sitzt in seinem Wohnzimmer, guckt sich das an und es ist wirklich schräg, sage ich dir.
Ja, Ralf, ja,
also es ist wirklich schräg.
Es ist eine späte Stunde heute, es ist der letzte Tag der Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom und für dich stelle ich mir so vor, muss es ja ganz komisch sein, der gestern noch mittendrin war am Mikrofon im Olympiastadion und jetzt sitzt er zu Hause, während noch der letzte Tag gerade eben stattfindet, was wir parallel sozusagen, während wir hier aufzeichnen, noch anschauen, wie jetzt der vorletzte Versuch, sind wir gerade, von Malaika Mihambu gerade vermessen wird. 7:04 nochmal. Das muss sich für dich, glaube ich, sehr komisch anfühlen, oder?
Ja, das ist also wirklich ganz schräg. Aber wenn du ja diese unmittelbare Erlebniswelt ja mit Ton und mit natürlich auch der Temperatur, da kommen wir gleich nochmal zu, und so weiter hast aus dem Stadion, und das sind ja auch, du weißt ja selber, Tartan hat ja so einen speziellen Geruch, ne? Das ist ja so ein ganz spezieller Geruch. In der Halle ist das noch stärker, aber natürlich auch in so einem Stadion. Das riecht halt alles so ein bisschen nach weichem Gummi und so, ja. Das verbindest du ja alles damit. Ja, dann permanent diese italienische Ansage da und so weiter und so weiter. Und das ist ja alles nicht am Fernsehen, ne? Und ich denke dann immer, ja Leute, klar, wir versuchen ja diese verschiedenen Erlebnisebenen in so einem Stadion halt euch halt auch zu transportieren, ja, weil ist ja jetzt auch wieder, ne, es ist der 10.000 Meter Lauf, der läuft gerade, ja, jetzt live läuft gerade der 10.000 Meter Lauf mit Patrick Diever, der gerade vorne ist, Nils Vogt und Aaron Bienefeld sind leider ein bisschen zurückgefallen, sind jetzt 14. und 17. Das seht ihr nicht, weil gleichzeitig jetzt Torben Blech springt, Stabhochsprung und Malaika Mihambo im Weitsprung und so weiter und so weiter. Das heißt, wir versuchen das ja schon so ein bisschen zu komprimieren, ja. Im Stadion hast du das natürlich alles gleichzeitig. Ja, da gucke ich einmal nach links und einmal nach rechts und dann habe ich das ja alles. Und jetzt hier denke ich immer, ey, mach doch mal jetzt die 10.000 wieder. Was ist denn da jetzt? Ja, und hallo, der muss doch jetzt längst dran sein. Wieso zeigt er das nicht? So geht das die ganze Zeit bei mir.
Also das ist wirklich was, wo ich mir vorhin auch dachte, also bevor wir jetzt aufgezeichnet haben, es ist kurz nach 10 Uhr am Abend. Natürlich haben wir den Leichtathletikabend vorher schon angeguckt. Und ich hatte vor allem heute auch mal wieder das Gefühl, es geht so viel, also Schlag auf Schlag beziehungsweise parallel im Stadion ab, was aber einfach, weil man es ja nacheinander zeigen muss im Bild, irgendwie schwierig ist, allem gerecht zu werden. Auch teilweise mit, dann irgendwelchen Startgeschichten von 4x400 und das ist natürlich, glaube ich, schwierig. Ich glaube, ist es nicht in der Vergangenheit ab und an mal experimentiert worden, so ein bisschen mit Splitscreen, dass man kleine Fenster eingebaut hat? Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob das ein bisschen aus der Mode gekommen ist, aber macht man nicht jetzt so häufig oder ab und an kann man es mal machen, aber dass man zum Beispiel irgendwie während vorne wahrscheinlich Interviews noch eine kleine Szene im Hintergrund weiterlaufen lässt, vielleicht einen Versuch oder so. Oder andersrum wahrscheinlich, meistens das Interview wahrscheinlich klein lässt und groß das sportliche Ereignis zeigt.
Also grundsätzlich versuchen wir schon, so nah wie möglich am Live-Ereignis dran zu bleiben. Ne? Also wirklich auch dann diese Unmittelbarkeit und die Gleichzeitigkeit der Erlebnisse zu transportieren. Weil man hört ja doch im Hintergrund, also ich höre das jedenfalls, wenn da ein herausragendes anderes Ding passiert ist, dann jubelt da ja irgendwie ein halbes Stadion und dann kriege ich das natürlich mit. Und dann weiß ich im Zweifel, okay, da drüben ist jetzt Duplantis 6 Meter gesprungen.
Ja, ja.
Sondern wenn ich das dann 10 Minuten später zeige, dann muss ich nicht mehr auf Spannung machen, weil dann ist ja klar, dass er das gesprungen ist. Deshalb versuchen wir das schon und wir machen das schon relativ häufig, dass wir dann mal zwei parallel legen und dann uns aber entscheiden und das eine dann zeigen und das andere dann nachschieben und so, damit man das ein bisschen transportieren kann. Ne? Jetzt übrigens gerade
letzten 100 Meter,
Schlussspurt,
70 genau, Meter.
Almgren,
ich glaube, der Schweizer
macht es. Lobalu
macht es, glaube ich.
Nee, Gressier macht's, pass mal auf.
Na, das reicht nicht mehr.
Gressier ist jetzt Fünfter, aber in der Gruppe drin. Und Schrüpp natürlich nicht zu vergessen, ne? Kennst du den noch eigentlich? Der ist schon relativ lange dabei,
den
ne?
Den kenne ich nicht mehr. Ich habe aber gesehen, dass, also ich glaube, ist ja auch schon mal ein Marathon, glaube ich, schon mal gerannt, auch relativ
ja, genau,
gut
ja,
und
ja.
Da sehr gut eingestiegen. Da
kommt doch noch Lobalu, 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 Lobalu.
Ah, ich sehe gerade, ich bin viel weiter vorne. Bei mir ist er nämlich schon im Ziel. Ich weiß, dass Lobalu schon gewonnen hat.
Ja. Moment mal, so geht es natürlich nicht.
Also lineares Fernsehen ist dann scheinbar dem Internet doch hinterher. Man muss sagen,
ey, hallo.
Ralfs heutige Aufnahmesituation ist nämlich in seinem Wohnzimmer, während ich bei mir wie gewohnt im Büro bin und habe mein Tablet runtergenommen, das natürlich nur den Livestream zeigt, logischerweise, und ist nicht direkt aus der Fernsehquelle. Also bei mir war das vor 10 Sekunden schon im Ziel, deswegen dachte ich, das sah schon eindeutig aus, dass das nichts mehr wird. Ja, also für Lobalu natürlich großartige Meisterschaften. Nach Platz 3 über die 5000 jetzt nochmal Gold über die 10.000 zum Abschluss.
Ja, nicht so schlecht, ne?
Ist schon, ja.
Aaron Biedefeld übrigens bester Deutscher 28.03 und Nils Vogt 28.05. Die beiden, die waren relativ lange gut vorne dabei, aber dann haben sie sich ein bisschen zurückfallen lassen müssen, weil sie da nicht mehr hinterherkommen.
28.03?
Ja, Lobalu ist ja eine fantastische Geschichte. Hast du 28.03
gesagt?
Ne? 28.03,
ja. Okay, entweder dann ist bei mir gerade hier
was
ganz komisch eingeblendet worden.
Das war leider, 28.03 war leider die Zwischenzeit, sondern habe ich das schon, die habe ich noch nicht.
Nee, habe ich nämlich auch noch nicht hier gerade gesehen. Also 28.03 wirst du, glaube ich, irgendwie
Platz 4, 5, 6 gewesen. Eher sowas wie 28.20
oder was.
Ja. Ne. Aber sage ich euch jetzt gleich noch. Ich wollte noch, ihr Dominik Lobalu, das ist wirklich eine faszinierende Geschichte. Der kommt ja eigentlich aus einem Flüchtlingscamp.
Ja.
Und der war dann tatsächlich in dem Trainingscamp für das Flüchtlingsteam, das ja bei großen Meisterschaften, also zum Beispiel bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen antritt. Aber er empfand das Lebens- und Trainingsregime in diesem speziellen Camp, das für Athletinnen und Athleten, die geflüchtet sind und die Vorbereitung dann macht für jetzt in diesem Jahr die Olympischen Spiele, zu menschenverachtend.
Mhm.
Und das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, der ist in einem Flüchtlingscamp und da war es ihm zu menschenverachtend, weil er unglaublich unter Druck gesetzt worden ist. Startgagen, die er erlaufen hat, abgeben musste und so weiter und so weiter. Und dann hat er sich jedenfalls abgesetzt aus diesem Flüchtlingscamp in Kenia war er und ist dann in die Schweiz gegangen über Kontakte in der Schweiz und hat jetzt im Frühjahr die Schweizer Staatsbürgerschaft bekommen. Und
das war ein langer Prozess.
Das ist war ein sehr,
in
sehr
vielen Ländern Prozess, schwierig, ja. In der Schweiz sehr, besonders schwierig, glaube ich, diesen Pass.
Und dann hatte er ja vorher schon Wettkämpfe bestritten und ganz lange war nicht klar, weil er keinen Staatenstatus hatte.
Genau.
Ja, er war staatenlos.
Ja, ich glaube, er war staatenlos, richtig, ja, genau.
Ja, und dann ging es halt eben auch übers IOC und so weiter und dann ist das ein wenig beschleunigt worden in der Schweiz. Und jetzt ist er zum ersten Mal hier bei diesen Europameisterschaften als Schweizer an den Start gegangen. Ja, und das ist ein super Typ. Der spricht inzwischen auch schon wirklich sehr, sehr gut Schweizerdeutsch. Also mit dem kann man sich wunderbar unterhalten. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Ne? Also Aaron Biedefeld, 28.18, 19 ist er gelaufen. Und Nils Vogt, 28, 21, 28, 15. und 16. Dabei muss man sagen, Aaron arbeitet wieder.
Wie?
Im Laufshop in Frankfurt.
Wirklich?
Ja.
Jetzt, seit er wieder gerade hier in Deutschland ist, oder?
Ja, tatsächlich hat er letzte Woche noch gearbeitet.
Ach, krass.
Ja, also der Joost, ne, den ich auch in dieser Woche in Dings getroffen habe, wo war ich nochmal? In Rom war ich, genau.
Der Joost war in Rom?
Ja, der war einen Abend da und saß relativ nah unter mir und wir haben kurz gesprochen. Und da sagte er, ja, nee, der arbeitet wieder bei ihm und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, du bist mir ein Schöner. Kurz vor der EM knechtest du den da einen ganzen Samstag lang.
15 Stunden in den Laden rein
nicht laufen. Nee, tatsächlich arbeitet er wohl nur ein paar Stunden. Und ja, es ist ja ein bisschen back to the roots halt auch für Aaron. Ne? Ja, so ist das. Ne? Ja, also Temperatur wollte ich noch mal ganz kurz anmerken. Also wir hatten eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr warme Woche. Hier war auch schön, oder?
Für manche Disziplinen wahrscheinlich schön gewesen, für manche herausfordernd vermutlich.
Ja, also ich meine, klar, es ist natürlich im Prinzip ja nur für die längeren Läufe herausfordernd, ne?
Ja.
Also heute war es so 27, 28 Grad, aber ich glaube, jetzt heute Abend war das sehr okay. Am Sonntag beim Halbmarathon war es nicht so warm, morgens auch tatsächlich bewölkt, aber es war wahnsinnig schwül, weil es nachts so ein bisschen geregnet hat. Wirklich nicht viel, aber es war echt schwül, ja. Und da wäre Marathon ganz, ganz, ganz bitter geworden. Also da bin ich auch mal gespannt. Das kannst du ja logischerweise in Paris zu den Olympischen Spielen auch haben. Aber Halbmarathon war schon geil. Ne? Also, das hat mir schon richtig Spaß gemacht.
Es ist wirklich so, dass man inzwischen Deutschland auf den Straßendisziplinen zu den, wie soll ich sagen, führenden europäischen Nationen zählen darf und muss. Und das finde ich großartig. Also in diesen Teamwettbewerben, also Männer und Frauen, wirklich inzwischen jetzt nach München auch hier ein Signal, dass das keine Eintagsfliege war und nicht nur einmaliger Heimvorteil, sondern auch hier wieder als Team echt stark abgeliefert, natürlich auch mit Top-Einzelergebnissen. Und ich glaube, das macht auf jeden Fall schon mal viel Freude auch auf das, was dann noch kommt im August in Paris. Bin gespannt, also gab natürlich manche Leistungen, die vielleicht, wenn man da ein bisschen jetzt die Tage dann über Social Media rumgeguckt hat, ja auch ein bisschen diskutiert wurde vielleicht von manchen, Stichpunkt Richard oder so, der natürlich in München Marathon Europameister geworden ist, jetzt eher einen schwierigeren Wettkampftag hatte, aber da muss man auch nochmal sagen, also deswegen finde ich so schön, dass wir natürlich jede Woche aufnehmen und sowas besprechen können. Da denke ich mir als Außenstehender, ohne dass ich da zu viel Insiderwissen jetzt von Richard direkt habe, ja, man muss, glaube ich, die Kirche im Dorf lassen. Leute, das ist natürlich Europameisterschaften, aber es ist am Ende auch inmitten einer Marathonvorbereitung und manche Leute kommen damit besser zurecht, dann sowas zu machen und manche haben dann vielleicht da eher ein bisschen Schwierigkeiten, bei großen Meisterschaften entsprechend schon in der Fitness zu sein, die du vielleicht da noch gar nicht haben möchtest. Ich glaube, wenn Richard eines in den vergangenen Jahren zeigen konnte, dann, dass er es wirklich sehr, sehr oft geschafft hat, auf den Punkt fit zu sein. Und deswegen mache ich mir bei dem im Hinblick auf Paris mal noch gar keine Sorgen. Wer gewohnt stark auch war, da ist man es ja fast schon immer schon ein bisschen verwöhnt, ist Amanal, muss man sagen. Also klar, mit dem kleinen Stolperer auf der letzten Runde im Stadion natürlich unglücklich ein bisschen, ja, also auch Glück im Unglück gleichzeitig, ne? Also wir haben ja auch hier die Woche durchaus viel Diskussionen gehabt über Disqualifikation und Nicht-Disqualifikation und wie wird Regelwerk ausgelegt. Also da muss man ja auch sagen, okay, Gesa in dem Fall Zweitplatzierte, Amanal hat dafür seine Medaille behalten dürfen. Also es ist wahrscheinlich dann unterm Strich für die Nationen irgendwo ausgleichende Gerechtigkeit. Aber Amman war natürlich gewohnt stark. Und was ich auch spannend finde, vielleicht auch hier nochmal Props an den Bundestrainer für die Langstrecke, Matthias Kohls, der seine Schützlinge dann mehr oder weniger von dort direkt eingesammelt, beziehungsweise diejenigen, die nicht dabei
direkt
waren.
Direkt von dort.
Genau,
die
außer
waren nicht zu Hause.
Laura war ja, glaube ich, nicht im EM-Aufgebot.
War nicht im EM-Aufgebot, also Laura Hottenhott, ne, die
genau.
ist direkt nach Paris und alle anderen sind von Rom aus direkt nach Paris
gefahren. Dort eben quasi Streckenscouting zu betreiben, sich die Gegebenheiten vor Ort und die neuralgischen Punkte noch anzuschauen, um sich da auch bestmöglich drauf einstellen zu können. Sowas finde ich super. Klar, es ist jetzt in Europa damals bei mir ein bisschen weiter weg gewesen, Südamerika und so, da ist man jetzt nicht vorher mal runtergeflogen, um sich das anzugucken, aber nichtsdestotrotz, jetzt mal losgelöst von den geografischen Gegebenheiten, ich finde das gut, dass es aktuell wieder einen Bundestrainer auch gibt, der da versucht eben auch nicht nur trainingstechnisch oder organisatorisch im Hintergrund bestmöglich die Leute auf dieses große Ereignis einzustellen, sondern auch zu sagen, hey, wir fliegen da alle gemeinsam hin, wir schauen uns das vor Ort an und im besten Falle wird euch das dann helfen für den großen Tag.
Also das hat ja zwei Komponenten. Ne? Die eine Komponente ist ja, dass du diese Strecke schon mal gesehen hast. Die ist tatsächlich nicht ohne.
Ja, also, ich habe bei Hendrik heute in der Story bei Hendrik Pfeiffer ein paar Sachen gesehen, wo er auch meinte, das ist Paris, so mit den Anstiegen
genau. Ja, das haben viele nicht so auf dem Schirm, dass das halt vor allem so nach Westen raus relativ wellig ist. Ja.
Ja.
Und Dominika Meier, hallo, sind wir bei der Berglauf-Olympiade? Ja. Also das hat hinten halt, ich meine, du weißt ja besser als ich, wie das ist, wenn man wirklich dann exhausted im Bereich von 25, 30 plus, dann halt bergunter laufen muss.
Ja, ja, ja.
Das ist ja gar nicht nur unbedingt eine Hilfe. Ne? Und das ist da hinten, da geht es halt insgesamt 480 Meter hoch und 480 Meter runter.
Ja.
Also das ist schon ein Brett.
Ne? Das ist mit New York vergleichbar.
Und auf der anderen Seite macht das ja noch was ganz anderes. Die sind da jetzt als Team, als Olympiateam, alle zusammen schon mal.
Stimmt.
Ich glaube, sind zweieinhalb oder drei Tage da. Ja, sind gemeinsam essen, gehen gemeinsam laufen, haben eine gemeinsame Zeit mit dem Bundestrainer,
Teambuilding.
Mit ihm zusammen und so weiter. Das ist als Teambuilding doch überhaupt nicht zu schlagen.
Ja, ja.
Ne? Und alle haben ja jetzt so ein bisschen, also bei Laura, die wird sich das ja auch so gestaltet haben, dass das halt passt. Und die anderen haben jetzt ja praktisch Rekom-Woche, ja, also wo es nicht drauf ankommt, was man jetzt da trainiert oder als Training vielleicht nicht hat. Also das ist schon richtig stark. Finde ich super. Ne? Malaika Mihambo ist übrigens gerade Europameisterin geworden mit 7,22 Meter.
Das ist hallo. Total stark.
Zweitbester Sprung ihrer Karriere. Ist nur bei der WM in Doha weitergesprungen. Also entfesselt die Frau. Entfesselt. Ich fürchte, es wird der einzige Europameistertitel bleiben. Also es gibt ja jetzt gleich noch ein paar Entscheidungen. Wir sind ja noch mitten am Abend.
Johannes Vetter ist, Johannes Vetter, sage ich schon. Nee, Julian Weber natürlich ist Vize-Europameister geworden. Das habe ich jetzt.
Was es ja nicht gibt. Darf ich das nochmal kurz einwerfen?
Silbermedaillengewinner bei Europameisterschaften.
Richtig.
Das habe ich nicht mehr, also ich habe es nicht mehr final gesehen, weil ich dann oben quasi den Fernseher ausgemacht habe, mein Tablet hier unten im Büro eingerichtet hatte. Also ich habe nur gesehen, dass im letzten Versuch der Tscheche was, glaube ich, nochmal einen draufgesetzt hatte. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass dann jetzt auf Basis der Ergebnisse, was ich mit einem Auge verfolgen kann, Julian nicht mehr in der Lage war zu kontern. Aber ja, ich habe nur vorhin gehört, als jemand, der von Werfen keine Ahnung hat, dass das Stadion es den Werfern wohl schwer macht, weil es irgendwie keine guten Aufwinde gibt oder sowas.
Aber jedes Stadion. Ne? Also das ist ja auch ein relativ geschlossenes Stadion, was oben so ein Dach hat. Das ist nicht ganz unähnlich wie das Olympiastadion in Berlin, also auch von der Größe her. Nur in Berlin hast du ja in Richtung Maasfeld da diese Öffnung drin.
Ja,
das hast du hier nicht. Das ist also oben komplett mit diesem segelartigen Dach halt auch umgeben. Und das ist für Speerwerfen extrem schwer. Also da die genaue Höhe zu finden, wo die Speere gut fliegen oder nicht fliegen, das musst du halt einfach ein bisschen ausprobieren. Ne? Du hast es aber mit dem Halbmarathon noch falsch verstanden.
In Bezug
auf? Das ist einfach die viel geilere Strecke.
Ja,
also diesen Marathongerenne, erstens dauert viel länger.
Ja.
Ja, da war doch richtig Punk drin in der Strecke da. Die war geil, ja, schön, ein bisschen Zeitziehen, richtig Geschwindigkeit. Ja, in der Übertragung hatten wir so schöne, viele lange Bilder aus der Luft, dass man die Entscheidung nicht sehen konnte.
Die haben wirklich.
Meine Fresse, habe ich geflucht.
Also, ich hab auf Social Media, auch auf dem Bestzeit-Account, sehr viel positive Worte zu dieser Halbmarathon-Übertragung gehört, im Speziellen in eurem Livestream in der ARD, in der Sportschau, weil ihr das durch euren Kommentar sozusagen gerettet habt. Ihr hattet natürlich ein Weltbild, wo, sagen wir mal, der Fokus jetzt auch ein bisschen eher auf, wie soll ich sagen, Tourismuskampagne für Rom war, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt
nur
auf die sportlichen Entscheidungen.
Ich weiß nicht, was der Tourismusverband von Rom da gegeben hat, ja. Dass es so ein Schwergewicht hatte, das war schon unfassbar.
Ja. Das ist natürlich dann doch ein bisschen schade, dass man da dann halt nicht ganz so nah dran ist, wenn es wirklich auch wichtig ist.
Ey, wenn 5 Leute
ja,
von dieser Runde, das war ja so eine 3-Kilometer-Runde da am Tiber, ja, die übrigens auch nicht ohne war, so von der Charakteristik her, halt scharfe Kurven und so weiter, dann abbiegen und auf das Stadion zu brettern, ja, und das muss ich dir ja nicht sagen, dass dann im Halbmarathon, wenn 5 Mann auf die letzten 1,5 Kilometer gehen, dann ist da nochmal eine richtig Geschwindigkeit, ja. Und dann erstmal ein schöner, langer, langweiliger Heliflug. Hallo, da werde ich wahnsinnig.
Ja, also wer auch immer da in der Regie den Hut auf hat, man möchte sich nur einfach mal denjenigen irgendwie fragen, was habt ihr euch da gedacht? Also
genau,
für wen produziert ihr, man muss ja sich mal reinversetzen, was für Adressaten wird das denn ausgespielt? Also sind doch Leute, die ja vielleicht die Stadt auch geil finden, aber primär wollen die doch sehen, was da im Wettkampf abgeht, was da passiert. Da gibt es ja ein paar entscheidende Phasen vielleicht auch, wo man das Geschehen verfolgen möchte. Und man möchte sich irgendwie, also ich weiß nicht, ich möchte mir immer vorstellen, da sitzt ja entweder ist der Regisseur kundig, was diese Art der Sportpräsentation anbelangt? Oder da sitzt ein Experte vielleicht daneben, wo man sagt, das wäre wichtig und so. Ja, anyway, in dem Fall, ihr habt es nicht ganz leicht gehabt, das zu kommentieren, aber offensichtlich das, was ihr gemacht habt, ist ja sehr, 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 sehr gut aufgenommen worden hier in der Community. Und da war viel Dankbarkeit, die ich hier rausgehört habe, dass es den Versuch gab, das entsprechend darzustellen. Parallel hier bei uns 15-Meter-Finale der Männer, gerade eben gestartet worden, mit Robert Farken mit dabei.
Also das musst du natürlich jetzt am Ende kommentieren, weil ich bin ja 10 Sekunden hinter dir, weil dann jubelst du schon.
Ach so, bei dir sind sie noch gar nicht gestartet.
Bei mir sind sie jetzt losgelaufen, ja.
Also wir haben jetzt schon gleich 200 Meter hier.
Ja, weißt du, das ist natürlich jetzt für jetzt 200 Meter. Finale schon blöd, ja. Aber Leute, ihr wisst ja, ne, am Freitag fängt völlig überraschend die Fußball-Europameisterschaft an. Da ist das richtig blöd.
Wenn die Tore fallen,
wirst
die
Nachbarschaft
jubeln.
Wenn der Nachbarschaft schon gejubelt wird, ja. Da kann ich gar nicht drauf, das kann ich euch mal direkt sagen, ja. Übrigens, das ist erstmal eine Fachfrage an dich. Haben eigentlich Jakob Ingebrigtsen und Robert Farken den gleichen Tattoo-Artist?
Ja, es ist gewisse Parallelen, würde ich mal sagen, sind auf jeden Fall erkennbar in Wahl des Sportoutfits, Tattoo-Optik und Ja, das ist, glaube ich, ein Zufall ein bisschen. Aber ein Teil ist auf jeden Fall wieder richtig en vogue geworden in den letzten Jahren bei Mittelstreckenrennen,
oder,
muss man sagen.
Oder ist das so, dass da, dass die in Moritz
da kriegt man Gruppenrabatt.
Ja, Langeweile haben, hast du das schon mal von gehört,
Nein.
dass da jemand ist, der Tattoos macht? Oder so?
Nein, nein.
Ja, die Jungs sind 3 Wochen irgendwie oben, kommen wieder runter.
Haben, und haben mal, 5 neue Tattoos.
Die Sachen waren doch alle noch nicht drauf davor
das
gestanden.
Das stimmt wirklich. Ja? Also bei Jakob ist mir das auch in den letzten Jahren richtig krass aufgefallen, dass er zwischen total manchmal Hallensaison und Sommersaison gefühlt irgendwie 5 neue Tattoos bekommen hat. Bei Robert weiß ich gar nicht, ob der so viele hat. Hat er so viele? Da bin ich gar nicht so
im Also ich glaube, Bild. Da sind sie im Moment, was den Wettbewerb angeht, pari.
Ja, es ist übrigens gerade eine haarige Situation kurz gewesen. Robert Fark musste kurz mal ein bisschen ausscheren. Das war schon mal kurz, aber jetzt hat er eine gute Position auf jeden Fall. Jetzt ist er hier bei 800 Meter in Lauerstellung, Bahn 1 außen, geht jetzt gleich am Briten Fogg vorbei, würde ich mal tippen, oder? Ja. Um sich noch weiter vorzusortieren, jetzt sind sie gleich bei 1000, nicht ganz 1000, 900 erst, und er ist in Position 4, also eigentlich eine geile Position. So in Lauerstellung. Also
bei mir ist noch deutlich weiter.
also
du musst das Finale jetzt übernehmen, ne?
Genau, ich mach das gerne. Schon klar. Also ich sag mal, eingangs der letzten
Ich habe das jetzt die ganze Woche gemacht und hier rumgebrüllt. Jetzt bist du dran.
Also ich sag mal, so wie ich das damals noch von Kurt Ring gelernt habe in Regensburg, man muss eingangs der letzten Runde da sein, wo man später eigentlich dann auch von agieren möchte. Das hat er eigentlich gut gemacht. Jetzt leider ein bisschen Pech, weil Spanier und Franzose an ihm außen vorbeigehen. Jetzt ist er eingeklemmt. Jetzt ist er tatsächlich eher auf Position 8, 9, aber Gruppe natürlich noch zusammen. Gerade eben Position 3, 4 war nahezu perfekt. Jetzt bin ich mal gespannt. Geht natürlich schon richtig gut die Post ab. Jakob Ingebrigtsen kontrolliert das aktuell einfach noch von vorne. Das sieht jetzt noch nicht aus, als ob er schon richtig ernst macht. Direkt dahinter mit der Nummer 4. Nummer 3 müsste das eigentlich sein. Das ist doch ein britisches Trikot. Haben die Nummern vertauscht?
Aber du kannst links unten immer gucken.
Ja, ja, aber der Brite mit dem Trikot hat eine Nummer 4 und bei ihm steht aber eigentlich 2 auf dem, also in der, in dem Dings, also die hat die Hosennummer war.
Ey, wo sind die jetzt? Erzähl mir.
Wir sind bei 1365 Meter. Jakob Ingebrigtsen immer noch von vorne, hat jetzt 2 Schritte Lücke, jetzt eingangs der Zielgeraden. Ganz klares Ding. Zieht den Jungs, die auf breiter Front direkt hinter ihm sind, einfach mal noch 15 Meter weg, das ist brutal. Robert Farken ist da noch mit drin, aber er wird wahrscheinlich Position 8 werden, würde ich tippen. 7-8 würde ich da sagen, ja, schwer zu sehen. Das war eine breite Front direkt hinter Jakob Ingebrigtsen. Also das war, muss man mal sagen, eine andere Klasse.
So, jetzt sehe ich das auch nochmal.
Wie leicht er die letzten
also Jakob vorne
100
weg.
Mal ja, noch
Robert
kurz rausbestellt
hat. Hatte ich eigentlich gedacht, dass er ein bisschen mehr kicken kann hinten. Ja. Oh, das ist natürlich ein geiles Finish, ja, weil tatsächlich ja Jochem Vermeulen, ne, der Belgier, Zweiter wird. Und wenn ich das richtig gesehen habe, gewinnen die 2 Medaillen.
Ja, Belgier, nee, ne? Vierter. Verheyden ist Vierter geworden mit 3,43 mit persönlicher Bestleistung. Der andere Vermeulen übrigens
auch
mit
Pietro Arese, schon wieder ein Italiener. Ja, ist es nicht zu fassen.
Österreich auf Platz 6 mit Palic und jetzt müsste ich, ja, habe ich gut mitgezählt. Robert Farken, Achter. Mit 3,33,98.
Also, das sind natürlich schon wieder sehr, sehr starke Zeiten. Überleg mal, Achter mit 3,33,98.
Ja, Finale.
Da muss er sich jetzt keine.
Das ist super Vorrunden konstant. Machen. Also, das ist wirklich ist sehr mit stark, den Vorrunden ja. und so. Das ist schon ein Brett. Aber ja, ich habe auch gedacht, er war wirklich bei 1000, zwischen 1000 und 1100, war er so Position 4, Bahn 1 außen. Also, direkt so in Lauerstellung, dachte ich, echt perfekte Situation. Aber klar, die anderen Jungs, die da dabei sind, die können natürlich auch was. Die haben natürlich dann versucht, sich entsprechend ähnlich zu positionieren und dann wird es halt hinten raus nicht einfacher, wenn es schon wehtut, dann nochmal an 3, 4 Jungs extra vorbeilaufen zu müssen. Aber ich glaube auch, dass Robert Farken an sich jetzt von der grundsätzlichen Leistung sehr zufrieden sein kann. Also eine krasse Konstanz, die er da in der letzten Zeit, ich möchte jetzt mal auch von Rom absehen, hier, was war es noch, Oslo und wo war er davor noch, wo er auch eine 31 oder 32, glaube ich, gelaufen ist.
Übrigens, Oleg Zernikel ist gerade Olympianorm gesprungen. Im Stabhochsprung 5,82 Meter. Aber trotz der 5,82 Meter, ja doch, er ist jetzt höhengleich Zweiter mit zwei anderen, mit Shashma, dem Türken und Karamalis. Ja, Weltklasse. An der Stelle, mein Lieber, machen wir mal eine kurze Werbeunterbrechung, ja, weil unsere neue Partnerschaft mit Olymp, sagen wir mal so, kriegt jetzt ja noch ein bisschen Nebengeräusche.
Richtig.
Hatte ich erwähnt, dass ich mehrere Tage lang kein Gepäck hatte. Hatte ich das erwähnt?
Nicht in unserem Podcast, ich wusste es natürlich, aber das ist...
Hatte ich erwähnt, dass mir das maximal auf die Nerven gegangen ist.
Ich kann es mir vorstellen.
Hatte ich eventuell mal ganz kurz erwähnt, ja. Also ich hatte dann einfach nichts zum Anziehen. Also das, was ich im Flug anhatte.
Das ist denkbar schlecht, wenn man ja dann arbeiten muss dort auch direkt unmittelbar.
Ja, ich war jetzt auch nicht zu einem Shopping-Weekend in Rom, ja, so. Ja, dann gehst du natürlich um die Ecke und gehst schnell was einkaufen und so weiter und so weiter, ja. Und das ist ja manchmal auch das Schöne an unserer neuen Partnerschaft. Ihr erinnert euch ja vielleicht noch, dass wir ja durch unsere Erwähnung einer Capriole hier bei uns zu dieser Partnerschaft gekommen sind. Ja, und, was soll ich sagen? Die lieben netten Kolleginnen und Kollegen von Olymp haben mir schnell ausgeholfen und haben mir schnell zwei Hemden geschickt.
Das ist einfach, überragend. Einfach
cool. Ja, bam, ja, bam, so geht Partnerschaft. Ja.
Ja, und wer von euch Olymp vielleicht noch gar nicht kennt, was ich mir zwar nur schwer vorstellen kann, für den vielleicht noch ein paar Infos zu besagten Firma. Es ist der deutsche Hemdenmarktführer und eines von Europas führenden Shirt-Brands. Business und Casual Looks für jeden Anlass. Qualität, Trage- und Pflegevorteile mit einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Sind verantwortungsvolles Familienunternehmen aus meiner schwäbischen Heimat, quasi ums Eck. Und nachhaltige Mode dank Green Choice. Verwenden natürlich auch schon lange nachhaltigere Materialien, umweltfreundliche Herstellung und nachhaltigere Verpackung. Und ja, jetzt natürlich der Link zu dem Projekt, was wir geplant haben, gemeinsam hoffentlich ja auch mit euch dann für den Bietigheimer Silvesterlauf. Ich hoffe, dass das ein großartiger Community-Jahresausklang wird, wo wir uns alle bei einer gemeinsamen Laufveranstaltung treffen. Ralf, für dich gar kein Problem, sind nur 11,1 Kilometer, soweit ich das richtig im Kopf habe. Also
easy. Das ist mir auf dem Rad wirklich kein Problem.
Easy peasy. Und wir wollen da gemeinsam ein großes Team stellen, und zwar ein Olymp-Team. Und dafür könnt ihr euch ganz einfach anmelden, indem ihr eine E-Mail schreibt an silvesterlauf2024@olymp.com. Dann übernimmt Olymp für euch A, mal die Startgebühren, und B, schenkt euch ein 24/7-Jersey-Hemd, mit dem wir dann alle gemeinsam dort auch laufen werden. Und das ist ein Hemd, was ein paar geile Features mit vereint. Es sind quasi die Performance-Shirts 24/7-Jersey oder Climate Control. Die sind bequem wie ein T-Shirt, stilvoll wie ein Hemd, atmungsaktiv, schnell trocknend, elastisch, bügelleicht. Ja, einfach ein perfekter Allrounder. Ja. Dieses Hemd und auch alle anderen Sachen, die findet ihr auf olymp.com. Und mit dem Rabattcode BESTZEIT10 bekommt ihr auf alles, was ihr dort findet, 10% Rabatt. Also unbedingt mal olymp.com besuchen und euch den Warenkorb vollmachen und mit BESTZEIT10 dann euren Preisnachlass sichern. Wir werden das natürlich alles in den Shownotes wie gewohnt verlinken. Ralf, du bist nicht nur heute erst aus Rom zurückgekommen, sondern du bist morgen schon wieder on the road, tatsächlich ins Olymp-Headquarter in meine schwäbische Heimat, richtig?
Genau so sieht's aus, ja. Und da machen wir praktisch den Kickstart für eine große Kampagne, auch intern für die Belegschaft von Olymp. Und da ist jemand an meiner Seite, der unseren Podcast, unsere Community mit der Europameisterschaft verbindet, nämlich Timo Hildebrand. Ja, freue ich mich schon sehr drauf, mit ihm da morgen eine kleine Aktion auf der Bühne zu machen. Also das zeigt ja, dass wir doch ganz schön gut so in unterschiedliche Dinge vernetzt sind und ja, das dann manchmal so zusammenspielen kann.
Absolut, absolut. Ich bin gespannt, was du da noch berichten kannst. Und wird, glaube ich, ein schöner Auftakt auf jeden Fall für alles, was da zukünftig noch geplant ist und noch kommen wird. Ja, wir sind noch mit einem Auge immer noch hier auf dem Leichtathletik-Bildschirm. Die Stabis machen.
Also du darfst mir auf jeden Fall gleich bei den 4x100-Meter-Staffeln, die den Abend ja abschließen, nicht schon vorher verraten, wie es ausgeht, weil das da drehe ich durch.
Ich werde es dann unkommentiert lassen erstmal.
Ja, bitte.
Und ich hoffe, dass es keine großen Dramen gibt wie verlorene Staffelholz oder so. Das sind ja immer auch so Momente, wo so ein Raunen da noch durch die Menge geht.
Was es ja für mich noch ein bisschen schräger macht, ich habe ja praktisch jetzt natürlich das gleiche Infosystem, was ich halt auch im Stadion habe.
Ja, ja, ja.
Weil ich das halt hier auf meinem Laptop habe. Das heißt, ich habe die gleichen Zugriffe auf alles, was sonst halt auch so an Infos im Background auf uns zukommt oder was wir nutzen können. Ne? Das heißt, ich weiß jetzt schon, dass die deutsche 400-Meter-Staffel der Frauen nicht in der Bestbesetzung laufen kann, weil Lisa Meyer, die eigentlich heute laufen sollte, doch nicht laufen kann.
Oh.
Das heißt, Nili Jaworski läuft auf der zweiten Position, also auf der Geraden. Also solche Sachen, die kriege ich dann schon vorher kommuniziert. Ja, damit man einfach weiß, was Tango ist und nicht denkt, wo ist denn jetzt X oder Y und warum ist die oder der nicht da? Das ist dann halt eigentlich ganz cool.
Also Gina Lückenkämper, die sich hier gerade schon mal drauf einstimmt, die stehen natürlich alle schon an ihren Wechselpositionen. Die hat auf jeden Fall auch ein sehr sichtbares Tape auf der fast gesamten Oberschenkelvorderseite, auf ihrem linken Bein. Das hatte sie gestern, glaube ich, noch nicht, meine ich.
Nee, hatte sie noch nicht. Ist aber ein Kinesio-Tape, ne? Das ist ja im Prinzip, um die Hautoberfläche noch mal so ein bisschen zu reizen, wäre jetzt ein zu großes Wort. Ne?
Ich glaube, es hängt viel, früher gab es da mal diese Farbenlehre, die uns von Physiotherapeuten so ein bisschen vermittelt wurde, dass blau detonisierend und meistens rot oder rosa tonisierend ist. Ich habe das, also das hat sich, glaube ich, inzwischen wieder ein bisschen erledigt, das ist so ein bisschen ins Reich der Mythen zurückgegangen. Es ist, glaube ich, hauptsächlich die Art und Weise, wie dieses Tape aufgetragen wird, was es für eine Eigenschaft hat. Wenn es sehr locker aufgestrichen wird, dann ist es tatsächlich eher ein bisschen entspannend für den Muskel. Und wenn du voll unter Zug aufträgst, dann, klar, ist ja, kann man sich ja vorstellen, dann hast du da halt einfach von der Hautoberfläche schon so eine Grundspannung. Ich könnte mir schon vorstellen, natürlich mit dem ganzen Pensum, Vorläufen, Einzelstarts, Staffelstarts und so weiter, dass man da natürlich dann schon auch mal der Körper sich dann hier und da mit ein paar Zipperlein meldet, weil das natürlich einfach immer, also bei spätestens bei 4x100 ja volle Hütte ist, logischerweise, was die Muskeln dafür Arbeit leisten müssen. Und da ist man als Sportler natürlich auf jeden Fall geneigt, im Zweifelsfall lieber auf Nummer sicher zu gehen und sich in Abstimmung mit den Physiotherapeuten da mal so eine kleine Sicherheitsmaßnahme oder so eine Unterstützung zu holen.
Sag mal, während wir das uns ja jetzt hier gleich so fernmündlich transportieren, ne, du bist schon ruhig, ja, können wir ja schon mal das Reizthema, das wir ja im Zusammenhang mit dem 3000 Meter Hindernislauf der Frauen aufgegriffen haben, Tim Tonder, mein Kollege vom NDR und ich, wir haben ja da schon ein Pro und Con gemacht. Disqualifikationen, Proteste etc. pp. Und die Auswirkungen auf Ergebnisse von Laufresultaten. Das war ja eine Diskussion, die intensiv geführt wurde, ja, und die sehr lange geführt wurde. Die Entscheidung dazu ist erst nachts um 12:30 gefallen. Das macht es natürlich dann so ein bisschen schwieriger, weil ja die 400-Meter-Staffeln zum Beispiel auch sehr oft Gegenstand von Disqualifikationen und Protest und Gegenprotest sind. Aber das war ja bei dieser Auseinandersetzung zwischen der Französin Finot, die dann nachher gewonnen hat, und Gesa Krause, die ja Silber im Lauffinale dann eigentlich hatte, dann schon, hatte schon philosophische, um nicht zu sagen religiöse Ausmaße, diese Diskussion. Nach innen auf die Bahn treten. Ja, nein, vielleicht. Jetzt interessiert mich mal deine Meinung.
Ja, also jeder, der, glaube ich, ein bisschen auch noch einen Blick nicht nur auf den Fernsehbildschirm, sondern dann auch danach ins Internet begeben hat, da ging es ja hoch her, muss man sagen, mit wirklich hitzigen Diskussionen zu dem Thema. Also ich sehe es mal so. Also grundsätzlich, das kann man, glaube ich, hier für die gesamte Veranstaltung schon sagen, es ist ein Bemühen der Organisatoren oder vom Europäischen Leichtathletikverband, keine Ahnung, wer da am Ende dann den Hut auf hat. Es ist schon ein großes Bemühen, da athletenfreundliche Entscheidungen zu treffen. Siehe auch Zehnkampf der Männer, wo es nochmal diesen Extralauf für den Franzosen gab, etc. Andere Beispiele gab es auch zuhauf. Das finde ich per se erstmal gut. Wenn es ums Thema Disqualifikation geht, bin ich da aber ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits, ja, es ist schön, wenn man im Sinne von Athleten entscheidet. Und natürlich brauchen wir nicht reden, weder die Französin noch beispielsweise, man muss ja mal die deutsche Brille ablegen, auch ein Amanal wäre Opfer dieser Entscheidung geworden, wenn man das strikt dem Regelwerk folgend durchgesetzt hätte, hätte er auch Amanal Petros disqualifiziert werden müssen. Das ist nicht erfolgt,
nicht müssen.
Ja, aber also ja,
genau. Ist ein Unterschied. Ist ein Unterschied, der auch in dem Fall wichtig wird. Ja.
Beide haben meines Erachtens nach keinen Vorteil daraus gehabt, weil es ein Missgeschick war sozusagen, was sie auch irgendwie aus dem Tritt gebracht hat etc. Also das ist jetzt kein aktives Entscheiden gewesen, glaube ich, da irgendwo einen Vorteil sich rauszuziehen. Trotzdem bin ich dann der Meinung, wenn es ein Regelwerk gibt, dass man dem schon folgen sollte, weil es sonst einfach sehr schwammig wird. Weil wenn du dann einmal sagst, nein, hier machen wir es nicht und hier machen wir es nicht, dann kann sich zukünftig jeder andere auch darauf berufen, dass man es halt bei ihm nicht anwendet. Während sonst die Sache klar ist und gerade bei Laufdisziplinen gibt es jetzt nicht viele Regeln, außer halt, man sollte nicht auf die Innenbahn treten oder aus der Innenbahn raustreten. Und das sollte eigentlich relativ vermeintlich simpel und einfach sein. Also mit je mehr Ausnahmen man dann arbeitet, macht die Sache auch für die Fans und Zuschauer eher komplexer und schwieriger. Und ich glaube, dann wird halt noch viel mehr an irgendeinem grünen Tisch entschieden. So ist es eigentlich eine klare Sache. Ich finde es für die Athleten super, wie es gelaufen ist. Ich respektiere total Gesas Einstellung dazu natürlich auch, dass sie sagt, sie möchte keine, in Anführungszeichen, geschenkte Medaille, weil sie bei der Laufentscheidung eben Zweite geworden ist und sich jetzt offensichtlich nicht irgendwie, wie soll ich sagen, benachteiligt gefühlt hat. Das zeichnet natürlich irgendwo eine faire Sportlerin aus. Das finde ich großartig, wenn man so damit umgeht. Nichtsdestotrotz, dem Regelwerk zu folgen, fände ich gut, weil dafür gibt es das nun mal. Oder man streicht die Regel, ja, oder, keine Ahnung, ändert sie irgendwie ab. Aber wenn es eine Regel gibt, finde ich, sollte man dann auch diesem Regelwerk folgen, weil ist halt so.
Also der Punkt ist, es wurde deshalb ja so sehr hitzig diskutiert, weil nicht über die Regelfrage letztlich diskutiert wurde, sondern was das für Folgerungen hat, was das für eine Bedeutung hat. Ne? Mhm. Du hast ja am Ende jetzt auch gesagt, ja, geschenkte Medaille und so weiter. Aber das ist ja nicht der Punkt bei Regeln. Und das ist übrigens ja auch nicht der Punkt in der Rechtsprechung. Ja, es geht ja erstmal darum, die Regel anzuwenden und zu diskutieren, also die Regel zu diskutieren und nicht die Folgen davon. Ja, oder die moralische Ebene oder die Sportsgeistebene davon. Weil wenn du so anfängst, dann bist du ja bei reiner Willkür.
Genau.
Ne, weil, also wenn du ja so diskutierst nach dem Motto, ja, aber die Franzosin hat es ja nicht verdient und so weiter, dann bist du bei reiner Willkür. Ne, das ist halt extrem schwierig. Und was ich ganz viel gelesen habe in Diskussionen war, ja, das war jetzt so eine Situation, wo natürlich viele Kameras waren, wo halt eben auch dieser Bedeutungshorizont sehr stark war. Aber bei Kreismeisterschaften werden die Regeln konsequent angewendet. Ja, und das habe ich sehr viel gehört. Und natürlich auch auf der anderen Seite von Kampfrichtern, die gesagt haben, für uns macht ihr das wahnsinnig schwer, wenn ihr dann bei solchen Veranstaltungen die Regeln nicht konsequent anwendet.
Klar.
Weil wenn wir dann bei anderen Ereignissen, ja, ne, nehmen wir diese Kreismeisterschaften wieder, dann die Regel anwenden, dann werden wir dann niedergemacht.
Ja.
Und das ist halt wirklich kompliziert. Ne? Das ist wirklich kompliziert. Aber es ist natürlich ein Thema, mit dem man sich befassen muss, weil letztlich ist es ja so, Leistungssport und Leichtathletik in allen Bereichen ist letztlich Sporttreiben in einem Regelwerk. Ja, also in einer Regelhaftigkeit. Ja, weil es wird linksrum gelaufen, es gibt Bahnen, es gibt eine Innenbegrenzung und so weiter und so weiter. Und diese ganzen Details, die da zusammenkommen. Und entweder machst du das dann so oder du kannst auch sagen, wisst ihr was, ich laufe heute andersrum.
Genau.
Ja, oder ich kürze ab oder was auch immer. Ja, also, und dann kommst du ja nicht weiter. Ne? Dann kommst du ja überhaupt nicht weiter. Bist du schon mal disqualifiziert worden wegen nach innen die Bahn verlassen? Also innen auf die Linie treten, weil die Linie gehört ja schon zum Innenraum und darf nicht betreten werden.
Richtig. Ich bin deshalb noch nicht disqualifiziert worden. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt schon mal...
Du bist immer außen gelaufen.
Ich bin immer auf Bahn 4 gelaufen, weil ich es mir leisten konnte. Nein, Quatsch. Genau. Nee, ich bin einmal, es gab wirklich mal eine Auseinandersetzung mit einer bayerischen Kampfrichterin. Ich weiß nicht, die wird sicherlich nicht unseren Podcast hören. Ich kenne ihren Namen auch nicht mehr, ich würde ihn auch nicht sagen. Aber das hat uns über Jahre verfolgt, weil ich da ein bisschen aufbegehrt bin. Ich wurde dann öfters mal noch so ein bisschen vor Rennen versucht zu schikanieren, weil ich mich da vielleicht auch in meinen Anfang 20ern ein bisschen aufgeführt habe. Und zwar habe ich meine damalige Lebensgefährtin bzw. Freundin, die damals noch Susi Lutz hieß, gepaced bei einem bayerischen Meeting in München. I don't know, vielleicht war es bayerische Meisterschaft oder irgendwas. Und irgendwie hat ihr das gar nicht gepasst. Also ich meine, klar, als Mann kannst du natürlich dann sie bis ins Ziel pacen und so. Und hab das also ganz so gemacht, ja, wie man das halt macht. Und irgendwie hatte sie damit ein Problem. Und das wäre irgendwie unlauterer Wettbewerb und keine Ahnung. Und wollte mich dann nachträglich oder sie oder wollte auch Susi dann irgendwie disqualifizieren. Und da habe ich halt mich mal hingesteckt und gesagt, hey, was ist denn das Problem? Ich glaube nicht, dass es dafür eine Regel gibt, dass das nicht erlaubt ist. Bei irgendeinem Wald- und Wiesensportfest so hier. Und sie hat sich aber halt sehr, sehr wichtig genommen und war dann, glaube ich, auch irgendwie eine leitende Kampfrichterin hier in Bayern und was weiß ich. Und das hat sich über Jahre fortgezogen. Also sie wurde dann wirklich oft, wo ich dann da war, immer wurde bei mir alles fünfmal dann nochmal überprüft. Und ich weiß noch, dass wir mal bei deutsche Crossmeisterschaften, die gab es ja häufig in Ingolstadt, da waren sie dann auch immer da. Dann war Start Langstrecke Männer. Und ich hatte damals so aufklebbare Tattoos von einem Nutrition-Partner von mir auf den Armen. Und diese Regelwerke mit was, wie viel Logos, Trikotblas und auf Armen, das wurde ständig geändert. Und dann sind die wirklich, ohne Scheiß, das muss ich mir vorstellen, ich glaube, ich bin das Jahr davor, glaube ich, noch deutscher Crossmeister wieder gewesen oder so, sind die 100 Mann, ja gut, bei Langstrecke Männer nicht ganz so viel, vielleicht 80, 70 Mann abgegangen und bei mir ist sie dann stehen geblieben mit ihrem Klemmbrett und drei Adjutanten und dann hat sie gesagt, der Start findet jetzt nicht statt, weil ich habe diese Tattoos auf meinem Oberarm. Und dann habe ich gesagt, ja, wo ist das Problem? Habe ich sonst auch immer, hat bisher noch keiner was gesagt. Nee, das ist nicht im Regelwerk so da und solange ich das nicht abklebe, bereit bin abzukleben, wird hier der Start nicht durchgeführt. Mussten alle warten, ja, kannst du dir auch vorstellen, richtig geil. Und ich dann so, ja, ich habe jetzt kein Tape hier, ich habe Crossbikes an, wir sind hier ready to go, wir stehen schon an der Linie eigentlich, so. Ja, dann muss ich mir von jemandem ein Tape holen, sonst, genau, geht das nicht los. Und dann, genau, musste ich mir das abgeben und dann durfte ich erst starten. Und ich bin das Jahr davor mit den Tattoos deutscher Crossmeister geworden und hat kein irgendwas gesagt. Also, das hat uns dann echt lange verfolgt, muss man sagen. Und anyway, also das mit den Regeln ist schon schon manchmal nicht so leicht zu durchblicken, aber ich finde so rudimentäre Geschichten, wie zum Beispiel, dass man eben eine Innenbar nicht verlassen darf oder auf die Linie treten soll, ist eigentlich jetzt nicht so schwer. Also das ist, kann man eigentlich schon irgendwie hinkriegen. Ich fand es zum Beispiel krass, und das habe ich bis heute nicht verstanden. Witzigerweise habe ich in dieser ganzen Regeldiskussion auch mit Felix die Woche mal länger dazu geschrieben und seine Meinung dazu angehört. Und aber auch, ich weiß nicht, du wirst dich bestimmt erinnern, weil du hast ja seit den letzten 60 Jahren alles Mögliche kommentiert. Es gibt die Europameisterschaften von Helsinki, genau, Helsinki, klar, wo ja Jan auch gelaufen ist.
Ja.
Oder war es noch früher? Nee, es muss das gewesen sein.
Nee, Jan Fitschen war Göteborg.
Oder war es Göteborg schon? Stimmt, das war nicht Helsinki. Gab es Helsinki auch? Nee, Helsinki war ich bei, aber das war später. Muss vorher Helsinki gewesen sein. Auch
eine EM, ja.
Oder war das doch 2012? Du wirst es wissen, vielleicht war es auch Göteborg. Es gab einen jungen Luxemburger damals, David Fiegen, 800 Meter Talent.
Ja, ja, ja.
Und der ist sowas von krass um diesen Titel beschissen worden. Das habe ich bis heute nicht begriffen, was da nicht richtig gelaufen ist. Und zwar waren die damals, vielleicht hast du das sogar noch im Kopf, Zielgerade, und ich glaube, Bram Somm war das damals, der Holländer, war auf hinten raus schneller, ja, aber er hatte keine Möglichkeit, irgendwo durchzukommen, weil es halt schon, wie es halt so ist, sehr voll war. Und dann ist er auf der Innenbahn, auf dem Gras, an ihm vorbeigezogen und hat wieder eingeschert und hat somit gewonnen. Und er ist nicht disqualifiziert worden. Und ich habe nicht begriffen, bis heute nicht begriffen, was da los war, wie das denn sein kann. Findet man bestimmt noch, wenn man das nochmal googelt irgendwo, Europameisterschaften, David Fiegen, Bram Somm. Ich habe nicht bis heute begriffen, was da los war. Also ich glaube, dass David wiederum einer war, würde ich jetzt mal sagen, der hat auch mal ein Jahr tatsächlich in Regensburg gewohnt und mit uns hier trainiert. Ganz feiner Kerl. Ich könnte mir vorstellen, dass der nicht aktiv einen Protest eingelegt hätte, obwohl er meiner Meinung nach dazu jedes Recht gehabt hätte. Aber er ist damals dadurch Vize-Europameister geworden und da war kein Weg vorbei. Also keine Ahnung, was da los war. Und ich finde, das ist natürlich ganz offensichtlich ein Vorteil gewesen, weil sonst wäre man da halt nicht weiter vorgekommen. Aber gerade deshalb, ja, einfache Regel. Beim Laufen gibt es nicht so viel. Du darfst niemanden umrempeln. Okay, das ist dann im Einzelfall ein bisschen schwieriger, weil bei uns geht es auch manchmal ein bisschen ruppiger zu. Aber eine Linie zu überlaufen oder zu übertreten oder in den Innenraum zu gehen, das ist einfach simpel. Und das, finde ich, ist so das Mindestmaß, was man, glaube ich, schaffen können sollte. Über eine andere Geschichte kann man diskutieren vielleicht. Wir wechseln gleich zu den 4x100 der Männer.
Warte mal. Ich möchte noch ein Element hinzufügen, ja. Weil Robert Falken ja jetzt gerade im Finale war, ne? Ja,
du wolltest zu den Stürzen kommen, weil das wäre mein nächster Punkt gewesen. Wie findest du die Sturzregel? Genau. Das wollte ich jetzt gerade anschließend sagen. Das ist ja auch so ein Thema, was heiß diskutiert wird. Auch da habe ich mit Felix ganz viel drüber gesprochen. Und Felix ist noch viel mehr Mittelstreckler gewesen, als ich das war. Ich bin auch viele 1500er und sowas gerannt, auch bei deutschen Meisterschaften etc. Ich finde diese Sturzregelung, die inzwischen enforced wird, so in den letzten 2-3 Jahren, total strange. Bin gar kein Fan davon. Weil bei diesen Disziplinen muss ich sagen, das ist halt Berufsrisiko. Also du darfst natürlich niemanden aktiv umrempeln, aber das ist bei 800 und 1500 oft ein bisschen ruppiger und aufgrund der Geschwindigkeit halt auch schneller vielleicht dann mal zu Sturzsituationen kommt. Das hat's immer schon gegeben. Und ich weiß nicht, mit diesem Modus, auch in der Halle, dass du dann einfach
im tiefen Sinne deines Herzens bist du eigentlich Hooligan.
Nee, also natürlich, wenn jemand aktiv jemanden umstößt oder irgendwie in die Hacken tritt, keine Frage. Aber es gab immer schon doch bei Mittelstrecken, bei Langstrecken weniger, aber bei Mittelstrecken doch diese Sturzsituation. Und also da, jetzt hast du teilweise die Möglichkeit, dass auch bei irgendeiner Innenraummeisterschaft war das mal international, letztes Jahr, vorletztes Jahr, wo auch gefühlt in jeder Vorrunde, jedem Finale oder Halbfinale irgendwie Leute dann einfach drei Leute weiterkamen irgendwie. Da gehöre ich jetzt nicht zu den größten Fans dieser Regelung.
Ja, das war jetzt ja zum Beispiel bei Robert Faken ja sogar noch ein bisschen anders. Und zwar ist er ja mit einem Kollegen aus seinem Running-Team gemeinsam im Vorlauf gewesen. Ein Holländer, dem er wohl hinten in die Hacken getreten ist, ja, weil der eine kleine Seitenbewegung gemacht hatte. Im Interview sagt Robert dann noch, tut mir total leid, es war jetzt ausgerechnet auch noch ein Kollege aus meinem Team und so weiter, ich habe den da wohl rausgenommen. Und dann stürzen darüber vier Mann ja, oder fünf Mann. Ja, und von denen sind dann insgesamt drei ins Finale reingesetzt worden. Deshalb war das Finale eben so groß.
Ja.
Und Robert auch, obwohl er im Interview gesagt hatte, es tut mir wahnsinnig leid, weil ich habe den da wohl rausgenommen. Ja, also praktisch ein öffentliches Schuldeingeständnis eingegangen ist und dennoch in diesem Finale drin war. Das ist dann schon, das finde ich dann auch schwierig. Ne?
Also jetzt nicht, also Nein, das hat mit Robert gar nichts zu tun. Das ist ein Beispiel nur, genau. Das mit Robert, um Gottes Willen. Also das ist jetzt hier nur ein Beispiel. Aber das gab es hier in den letzten paar Jahren immer häufiger, muss man ja mal sagen. Oh, ich muss mal kurz meinen Blick auf die 400.
Ja, du bist aber ruhig jetzt, ne? Ja. Weil ich sehe das ja, wie gesagt.
Also ich weiß schon, wie es ausgegangen ist.
Ja, ich ahne, wie es ausgeht, aber Ruhe, pst.
Bei mir machen die schon eine Ehrenrunde.
Ja, die sind schon duschen, ne, ich weiß. Ja. Die sind duschen und Bronze für Deutschland. Richtig. Italien vorneweg als Olympiasieger natürlich geil mit Filippo Tortu. Schon ein geiler Name, ne?
Absolut. Ey, also, ja. Also die Deutschen. Und echt.
Marcel Jacobs, der ist wieder Kurve gelaufen, ja. Aber die Germanen sehr stark da mit
deutschen Männer.
Kevin Kranz, 4x4. Kevin Almas, Ansa Pepra und Ansa. Also
richtig,
sehr gut.
Richtig stark.
Ja, also die Männer 4x4, die haben ja nun eine Hundertstel
die
Silbermedaille verpasst. Aber letztlich.
Ich habe wirklich, da bin ich kurz, war ich kurz davor aufzustehen vor dem Fernseher, weil das sah so geil aus auf den letzten Metern, wie das deutsche Team aufgeschlossen
hat. Du springst auf, während du Fernsehen guckst.
Ja, da war schon.
Ich dachte, du liegst da und wirfst da Erdinger Weißbier in die Mattscheibe.
Nein, das Finish war so stark, da dachte ich auch, es müsste doch einen Meter länger sein. der Geschwindigkeitsunterschied, der war einfach so beeindruckend. Zu dem Sturzthema vielleicht noch abschließend. Also, man wünscht niemandem einen Sturz, aber es passiert manchmal und das ist halt nun mal die Häufigkeit oder die Wahrscheinlichkeit bei diesen sehr schnellen Mittelstrecken, 815, ist eben ein bisschen höher und häufiger und ich bin gar kein so ein Traditionalist, der sagt, es muss alles so bleiben, wie es früher war, aber das finde ich auch zu inflationär teilweise, wie das gemacht wird und auch zu, weiß ich nicht, irgendwie random, wer dann da noch weiterkommt und wie du gesagt hast, in dem Fall nehmen wir jetzt mal das Beispiel von der EM selber, dann nimmt man einfach alle, die da irgendwie gestürzt sind, unabhängig davon, wer vielleicht da mit Verursacher war. Das ist irgendwie, das ist, finde ich, auch entwertet dann wiederum ein bisschen das Finale, weil natürlich, sonst sind 12 Leute im Finale und gut ist. Also, ja, gehöre ich jetzt nicht zu den Fans dieser Regelung, muss ich sagen. Bin gespannt. Wir werden da bestimmt ganz viele Zuschriften wieder bekommen, die das ganz anders
sehen.
Das
ist auch legitim. Weil ich finde das total spannend. Ich finde das total spannend, weil es geht für mich ja auch darum, so ein wirklich komplexes Ereignis. Und leider ist die Regelhäufigkeit und Fülle bei einem Fußballspiel viel kleiner als in der Leichtathletik. Da gibt es halt so viele Regeln und Regelungen und alles Mögliche. Das ist schon komplett crazy. Aber ich versuche ja auch immer so in die Zukunft zu denken, dass man sich mal überlegt, hey, wie kann man denn Leichtathletik noch attraktiver machen? Ja? Wie kann man Sachen verstehbarer machen, nachvollziehbarer machen und so weiter und so weiter? Ja, das sind ja immer so meine Ansätze, ja, weil nicht jede Disziplingruppe hat einen Gianmarco Tamberi, der halt als Schauspieler und Entertainer geboren ist und das jetzt da als Hochspringer komplett auslebt. Ja, deshalb, der Sport muss es ja auch in sich haben und braucht dann noch zusätzlich Persönlichkeiten dazu. Deshalb überlege ich ja immer, wie kann man das noch geiler machen? Das eine haben wir ja schon rausgearbeitet, also weg mit den Marathons bei den großen Ereignissen. Halbmarathon ist geil.
Ich finde wirklich, dass also ich bin jetzt nicht ganz so radikal unterwegs. Also ich glaube, Halbmarathon, Quatsch, Marathon hat schon seine Daseinsberechtigung, aber ich finde, Halbmarathon sollte viel mehr gestärkt werden. Es gibt jetzt ja diese Superhalf-Serie, aber die findet ja noch total, finde ich, noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das ist jetzt noch nicht so eine Serie, weißt du, da fände ich so eine richtige World-Tour geil, wo du übers Jahr vielleicht wirklich 6 solche Stationen machst, weil ein Halbmarathon, den kannst du schon relativ gut laufen. Genau. Der dir halt nicht so lange in den Knochen steckt und das aber halt auch groß präsentieren. Da hätte ein Halbmarathon mit roundabout einer Stunde Action sozusagen ein Riesenpotenzial, meiner Meinung nach. Das fände ich übelst geil, wenn man das mehr dann pushen immer würde.
Übrigens eine Teamwertung dazu und
genau,
eine
Mixedwertung. Genau, dazu. Genau. Das fände ich hammergeil. Also wenn das macht. Also, aber da, ja, weiß ich noch nicht, ob die Vision dafür noch nicht da ist oder weiß ich nicht, vielleicht auch nicht das Geld da ist, dass man sowas umsetzen kann. Das fände ich Hammer. Alles, was so ein bisschen Ligencharakter hat und eine Wiederkehrbarkeit, das, glaube ich, wäre ein Riesenpotenzial. Für die Leichtathletik. Haben wir natürlich irgendwo mit der Diamond League so ein bisschen, aber irgendwie auch nicht so richtig, weil es wird halt auch nicht so richtig irgendwo gezeigt, zumindest nicht im Free TV und dementsprechend findet es dann auch wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Aber selbst wenn man so eine Halbmarathon-World-Tour-Ding machen könnte, 6 Stationen, alle 2 Monate irgendwo ein Rennen, global am besten, mit Australien und auch vielleicht Südafrika, das finde ich übelst geil. Und ich glaube, das hätte schon Power auf jeden Fall.
Ja, weißt du, genau solche Sachen braucht man ja, ne? Und dann kommt man halt auch zu einer höheren Wettkampfhäufigkeit, weil das ist ja ein anderes Problem, ja? Weißt du, wir ploppen jetzt hier einmal mit so einer EM auf und dann haben wir jetzt, weil das ein besonderes Jahr ist, nochmal eine Olympische Spiele logischerweise. Wir haben gestern Abend halt, und ich glaube, heute werden es nochmal deutlich mehr Zuschauer werden beim ZDF, weil nicht nur die 4x100 Meter Staffel der Männer hat Bronze gewonnen, auch Oleg Zernickel hat im Tarpo-Sprung Bronze gewonnen. Wir werden da erfolgreich und machen sehr gutes Programm für sehr viele Menschen. Wir haben halt 5 Millionen Leute gehabt, die das gestern angeguckt haben. Aber du brauchst das häufiger.
Ja.
Weißt du, einmal im Jahr.
Das ist zu wenig.
Wer soll denn diese ganzen Menschen kennen?
Ja.
Ja,
genau.
Es gibt eine Menge Kollegen, die können noch nicht mal die die Deutschen alle kennen und aussprechen oder hast du nicht gesehen? Ja? Also es ist wirklich auch, wir hatten jetzt ja 113 Athletinnen und Athleten dort. Ja?
Riesenteam.
So, jetzt, Riesenteam. Das ist ein Riesenteam, ja. Und man muss halt häufiger vorkommen. Man muss häufiger vorkommen und häufiger stattfinden, weil sonst kann so eine Orientierung in Richtung solcher Sportarten viel schlechter passieren. Ja, und das ist eben der Vorteil von diesen regelhaften Sportarten, also von Mannschaftssportarten und. Und so eine Halbmarathon-Veranstaltung, hast du selber gesagt, das ist halt eine Stunde. Ja.
Das wäre
prädestiniert. Viel greifbarer als World Marathon Majors, verstehst du? Das ist halt schon wieder so verkopft.
Müsstest du wegen mir nicht mal eine ganze Stadt sperren? Das könntest du auf einem Rundkurs machen, wie es hier in Rom gemacht wurde. Ist dann auch in der Übertragbarkeit, glaube ich, einfach kompakter, einfacher.
Viel einfacher. Ja. Ne? Wenn du mir jetzt erklärst, wie die Wertung bei World Marathon Majors passiert, ja, dann ist hier schon, sind alle schon eingeschlafen, das Licht ist aus und der nächste Tag ist angebrochen.
Ja, also das ist auch so ein Punkt, das macht es jetzt nicht so sonderlich transparent und auch ganz ehrlich, diese Zwischenstände, ich könnte dir gerade aus dem Stegreif nicht sagen, wie gerade irgendein Zwischenstand ist, wer da gerade vorne liegt für die laufende Wertung, ich habe keine Ahnung, das wird ja auch irgendwie nicht so richtig transportiert nach außen, obwohl ich den World Marathon Majors Account logischerweise auch auf Insta abonniert habe, aber da könnte man, glaube ich, schon noch mehr rausholen. Wenn ich jetzt gerade die deutschen Männer hier sehe, die 4x100 Männer im Interview bei Norbert König, wie ist denn aktuell, vielleicht weißt du das circa zumindest, ich habe nur den Medaillenspiegel gesehen eingangs dieses letzten Tages, der war jetzt ja nicht so prickelnd aus deutscher Sicht, aber na klar, wir haben jetzt nochmal eine Goldmedaille von Malaika Mihambo, die man dazu zählen kann, wir haben diverse Bronzemedaillen, wo wir gerade erwähnt hatten. Wie sehr wird das unsere Situation verbessern? Also ich meine, wir waren, glaube ich, jetzt als Deutschland, als deutsches Leichtathletik-Team heute irgendwie auf Platz 15 oder so? Oder 18 oder
18.
so? 18.
18, ja. Also erstmal Vergleichbarkeit herstellen, ja.
Vielleicht Nationenwertung besser, ne, mit den Top-8-Platzierungen, oder?
Also München hast du ja noch auf dem Schirm, ne?
Ja, München war gut, ja, oder?
Genau. München war gut, hatten wir 16 Medaillen.
Ja, und vor allem auch halt viele Goldene, ne? Mit
ja, viele Goldene, genau. Ne? Und jetzt heute, mit den Medaillen, die heute noch alle dazugekommen sind, sind es 10.
Okay.
Ne? Aber es sind 6 Bronzemedaillen dabei Und eben alleine Malaika Mahambo hat Gold gewonnen. Dadurch bist du natürlich im Medaillenspiegel. Das unterstreicht ja wieder für mich den Reiz von Leichtathletik. Ja, selbst in Europa bist du damit jetzt Elfter.
Ja, okay.
Ja, nicht, was die Zahl der Medaillen angeht, aber es wird ja immer runtersortiert von den Goldmedaillen.
Genau, genau. Ne? Wenn du halt so, aber du alle Goldmedaillen halt, und dann, wenn du keine hast, bist du halt direkt schon mal weg quasi. Und
ja, genau. Irland, Polen, Spanien, Belgien, Niederlande haben alle 2 oder 3 Goldmedaillen. Klar. Schweiz, 4 Goldmedaillen. Mhm. Ja, 9 Medaillen insgesamt von der Schweiz. Ja, überlegt euch das mal, Leute.
Das
ja,
ist richtig
kleines, brutal. Kleines Land. Richtig krass. Ganz viele Teilnehmer in Finals und so weiter. Dann Norwegen. Noch kleineres Land. 4 Goldene. Dann Großbritannien, 13 Medaillen, 4, 4, 5. Ja, und Frankreich und Italien schweben da drüber. Frankreich hatte dieses Jahr 16 Medaillen. Da merkst du halt auch, dass die Anstrengungen in Richtung Olympische Spiele natürlich was bewirken. Das war ja bei Großbritannien so und das war natürlich auch in Japan so und das wäre natürlich bei einem vergleichbaren Event in Deutschland auch so. Und Italien, die haben halt einen richtigen Schwerpunkt gesetzt, ne? Die haben 24 Medaillen gemacht da.
Aber die generell, finde ich mal ganz ehrlich, nicht, dass Italien keine starke Leichtathletik-Nation per se ist, aber jetzt überleg mal, nehmen wir mal wieder, bleiben wir auf kontinentalem Niveau und nehmen mal den Vergleich von München zu hier, Heimspiel Italien. Das ist ja eine gefühlt jetzt hier Leichtathletik-Übermacht auf einmal geworden. Also die haben offensichtlich in den Jahren richtig viel richtig gemacht auf jeden Fall.
Ich bin aber da jetzt zum Beispiel sehr gespannt, wie die mit einem sehr hohen Niveau und die haben bestimmt auch einen ganz anderen Trainings- und Fokusschwerpunkt gelegt.
Ob es bis Paris reicht, meinst du?
Ob das bis Paris reicht.
Ja.
Weil das ist noch lang.
Ja. Ja, ja, ja.
Wir reden da von Anfang August. Das ist noch lang hin. Und da bin ich dann sehr gespannt, weil da wird dann letztlich abgerechnet. Ja, in Italien ist das Fördersystem etwas anders. In Deutschland ist es so, die Europameisterschaften spielen für die Förderung für Leichtathletik in Deutschland keine Rolle.
Keine Rolle, ja.
Das ist null und nichtig, spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Und deshalb, ich fand die jetzt wirklich super erfrischend, die Europameisterschaften, auch weil halt wieder so viele Nationen da erfolgreich sein können, weil da einfach was passiert. Europäische Leichtathletik ist total lebendig und so cool. Ja. Hast ein paar wirklich großartige Persönlichkeiten, die eben einen Fernsehabend zur Primetime füllen können. Ja, so, Mono Duplantis ist übrigens im Moment Zweiter im Stabhochsprung, ne? Nur mal so als Zwischenmeldung. Das sind halt Stars, die für ein Entertainment sorgen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was da auflegen lässt, aber es wird sehr hoch sein. Ja, oder wie gesagt, da die Hochsprungkonkurrenz gestern, das war halt komplett crazy. Ja, da müssen wir gleich nochmal kommen. Du hattest das eben mit der Punktetabelle, mit der Punktewertung angesprochen.
Ich könnte mir vorstellen, dass Deutschland da ein bisschen besser da steht. Als
ja, da ist Deutschland deutlich besser, ne, weil da werden alle Platzierungen von 1 bis 8, also im Prinzip Finalplatzierungen, mit Punkten hochgerechnet. Da ist auch Italien vor Frankreich, aber dann ist Platz 3 schon für Deutschland.
Oh, krass, okay.
Das hat natürlich auch mit der Größe unserer Mannschaft zu tun, dass wir ja in allen Disziplinen von Hammerwurf bis Gehen und von Halbmarathon bis Stabhochsprung und von Sprint bis Langstrecke vertreten sind. Da sammelst du natürlich auch richtig viel Punkte, aber es geht ja hier um die Finalteilnehmer.
Richtig, du musst natürlich trotzdem Top 8 erstmal sein, ne?
Genau, und da bist du dann Dritter und das ist halt eine sehr gute Bilanz. Also ich bin für mehr Europameisterschaften. Ne? Weniger Marathonwettbewerbe, alles Halbmarathon, mehr Europameisterschaften.
Aber auf jeden Fall mehr Europameisterschaften.
Am auf jeden Fall mehr Europameisterschaften.
Halbjährlich.
Genau. Ne? Ja, aber nochmal zu Tamberi. Also ich meine, dass man halt so ein Signature-Haarschnitt sich macht, also Bartschnitt. Ja?
Bartschnitt,
der hat ja. Der hat ja dazu auch eine Sockenkollektion. Ja, ich weiß gar nicht, ob er die verkauft, aber die hat er halt an bei seinen Wettkämpfen, wo dann halt dieses halbrasierte Gesicht drauf verewigt ist. Aber hast du den Wettbewerb gesehen gestern?
Ja, in Teilen auf jeden Fall. Also lief Fernsehen, ja, lief so ein bisschen er, nicht mehr, aber den 2,34er Sprung natürlich auf jeden Fall.
Wo er dann plötzlich da das komplette Theater macht und einen Schuh plötzlich mit so kleinen Sprungfedern aus seiner Tasche.
Also erstmal sah es so aus, als ob er sich in diesem letzten Sprung irgendwie brutal verletzt hat. Da dachte ich auch kurz, ach du Scheiße. Und ich glaube, ich war natürlich nicht im Stadion, das hat man nur bedingt am Fernseher so mitbekommen, aber es hat kurz gewirkt, dass von Euphorie und Jubelsturm kurz das ganze Stadion der Atem gestockt hat.
Absolut.
Okay, und dann,
Duplantis ist übrigens gerade dreieinhalb Meter höher als die Latte gesprungen und war bei 5,92 Meter drüber. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es könnte sein, dass er jetzt gleich noch einen Weltrekord versucht. So, jetzt nochmal, ne? Also du gehst also einen Tag vorher, überlegst dir, was können wir denn mal machen? Okay, an dem Abend kommt Mattarella, das ist der Staatspräsident von Italien. Wollen wir eine besondere Show machen? Ja, ich lasse mir mal was Besonderes einfallen. Okay, ich gehe also in Metallwarenladen, ja, und kaufe mir kleine Sprungfedern. Und dann nehme ich einen zweiten Hochsprungschuh mit und packe eine Handvoll von diesen kleinen Sprungfedern in den Schuh rein. Und dann mache ich da einen schwarzen Beutel drum und dann gehe ich da rüber und dann lege ich mich da hin und tue so, als wenn ich mich verletzt hätte und dann hole ich das Ding da raus und dann sind da überall kleine Sprungfedern drin. Ey, hallo. Was geht denn bei dem ab?
Das ist
wenn der frei hat.
Ein Drehbuch, was gut durchgeplant war.
Ja, klar. Ich meine, vor allen Dingen, das war ja bevor der die 37 noch gesprungen ist.
Ja.
Weil, weißt du, danach geht er dann dahin.
Ja.
Und ist dann selber ja so euphorisiert von der Situation da im Stadion, ja, und die Kurva Süd, wo das Hochspringen stattgefunden hat, war komplett voll. Ja, auch viele Families mit Kindern und so weiter, das ging ja bis um 11 gestern Abend, ja, die sind da komplett leer gedreht. Das war wie Rockstar auf Adrenalin.
Ja, das hatte für mich so.
Und dann springt der da 2,37. Das ist natürlich auch sportlich einfach mal komplett abgeliefert.
Ja, ja, das ja, ist schon ja, geil. Ja. Nee, also das war für, ich weiß nicht, ja doch, ich würde schon sagen, dass es für italienische Fans, fürs Publikum wahrscheinlich schon das Highlight so ein bisschen auch war, der Wettkampftage. Also gab's, die haben insgesamt ein sehr geiles Ergebnis überall gemacht, aber ja. Ich glaube so vom Highlight, weil er auch so ein Rockstar ist innerhalb dieser Sportwelt, glaube ich, das kann man aus der Leichtathletik sogar wahrscheinlich rausziehen noch. Klar, Fußball in Italien auch super wichtig, aber ich glaube diesen Tamberi auch wegen seiner extrovertierten Art und wegen seines Auftretens, ich glaube, der ist schon in Italien bekannt und beliebt ist.
Also natürlich ist das so, weil ja in Budapest, das ja auch eine Monster-Show war,
ja.
An der er auch beteiligt war. Und dann davor ja in Tokio war diese geteilte Goldmedaille, die war ja ohne Zuschauer, weil keine Zuschauer im Stadion waren. Aber das war ja natürlich so eine übergeordnete Geschichte mit diesem, wir teilen uns Gold und so weiter und springen das nicht aus. Und eine Freundschaft zwischen dem Bashim, dem Katari und Tamberi als Italiener. Das hat schon was, ne? Das hat ja auch diese menschenverbindende, völkerverbindende Ebene. Die Leute sind da schon gestern natürlich speziell wegen dem da hingegangen ins Stadion. Ja? Und der hat ja komplett abgeliefert. Der Abend mit der besten Stimmung so gesamt über den Abend war tatsächlich der Samstagabend, weil der 100-Meter-Männerfinale war. Es ist immer noch diese besondere Situation des 100-Meter-Laufs. Ne? Wer ist der geilste Mensch der Welt? Und da hat dann ja Marcel Jacobs gewonnen.
Ja, okay. Ja, ja, klar.
Ja, und das hat natürlich dann auch was. Ne? Das ist ja klar. Ne? Also, da fing das ja so ein bisschen an mit dem komplett Abräumen der Italiener, ja, weil die da ja jeden Abend der da gezogen haben ohne Ende. Ne? So, und jetzt haben wir nämlich nicht mehr so lange und dann sind schon Olympische Spiele. Zwischendurch fahren wir alle nach Braunschweig zu den deutschen Meisterschaften.
Wann sind die denn noch schon wieder? Da merke ich mal wieder, ich bin gar nicht so auf dem Ding. Also ich habe extra im Kalender jetzt mal
in zwei Wochen.
Ja gut, dann das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Braunschweig ist das in der Nominierungsrichtlinie nach wie vor noch Nominierungskriterium, so hieß es bei uns früher damals immer, dass du auf jeden Fall dort starten musstest und auch trotz Qualifikation eine entsprechend, sagen wir mal, ansprechende Leistung abliefern solltest.
Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil ich mich damit noch nicht so befasst habe, weil ich hatte noch mit anderen Dingen zu tun. Aber tatsächlich gab es ja eine spannende Interviewsituation, und zwar von Karl Bebendorf, der ja die Bronzemedaille über 3000 Meter Hindernis gewonnen hat. Übrigens geiles Rennen. Noch geiler war allerdings der Interviewauftritt nachher, da kommen wir gleich nochmal zu. jedenfalls hat der dann im Interview nachher gesagt, Jungs, in Braunschweig bin ich nicht da, da mache ich Urlaub. Ich wünsche euch viel Spaß beim Kampf um den deutschen Meistertitel.
Okay.
Wohl wissend, dafür gibt es 100 Punkte für die Weltrangliste und da wird sicher auch nochmal in vielen Disziplinen das entscheidend sein, wer sich da wie und wo platzieren kann, um überhaupt bei den Olympischen Spielen dabei zu sein.
Ja.
So, jetzt hast du ja eine besondere Situation. Du kannst ja nicht von den Athletinnen und Athleten erwarten, dass sie hier in Rom komplett abliefern, in 2 Wochen in Braunschweig abliefern und dann in Paris nochmal abliefern. Also das geht in der einen oder anderen Disziplin, ja, in den Sprung- oder Stoßdisziplinen vielleicht oder so. Aber eigentlich geht es nicht. Und ich war jetzt nicht ganz sicher, weil der Karl das da so direkt rausgehauen hat, ob es eine etwas andere Situation gibt. Weil sonst war das so, wie du gesagt hast, man musste im Prinzip bei den deutschen Meisterschaften antreten. Ne? Oder du musstest halt einen Attest haben. Aber er hat eine Urlaubsplanung. Und wie hat er gesagt? Ich liebe es, wenn Pläne aufgehen. Aber noch besser war natürlich, dass er kam ein bisschen später als Frederik Ruppert und Felten Schneider, die schon oben beim Interview bei Norbert König waren. Und dann kam er halt da angesprungen im Stil von CR7, ja, und sprang da so rein und mit so einem Tschusch, ja, und und Norbert so, habe ich was verpasst? wir haben jedenfalls herzhaft gelacht. Dazu hat es halt dann danach, am Tag danach, dann auch noch ein Nachdreh mit unserer Social-Media-Beauftragten gegeben, die dann CB7 nochmal nachgespielt haben. Ne? In der Stadt irgendwo, keine Ahnung. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Das, ist irgendwo.
Wie habt ihr die Tage denn, die Nicht-Übertragungstage von euch verfolgt? Habt ihr es im Hotel geguckt oder wart ihr im Stadion trotzdem?
Das ist ja eine Frage, die kann ich ja schon gar nicht ernst nehmen. Ne? Also wer so eine Frage fragt, den kann ich ja schon als Leichtathleten gar nicht ernst nehmen.
Na, ich würde mal sagen.
Selbstverständlich im Stadion.
Ja, ich wollte sagen, natürlich irre. Im Stadion, aber dann stellt sich mir die Frage, du wirst ja nicht direkt hinter Norbert König da gesessen sein, weil dieser Mediabereich ist ja wahrscheinlich, oder habt ja jeder sein eigenes, oder teilt ihr euch das mit dem ZDF immer wechselweise? Ihr werdet ja wahrscheinlich nicht am Kommentatorenplatz sitzen, wenn ihr es verfolgt, sondern irgendwo in einem normalen Rang, oder?
Nein, tatsächlich sitzen wir an den Nicht-Tagen relativ nah an dem eigentlichen Kommentatorenplatz. In diesem Fall war das eine Reihe dahinter.
Ah, okay, aber dann seht ihr trotzdem unten, was da vor sich geht quasi.
Also erstens siehst du das, was vor sich geht. Du hast dann eben auch einen Monitor mit dem deutschen Programm, damit du weißt, was tatsächlich davon gesendet wurde. Und wir können da das Programm mithören. Können alle Interviews mithören.
Das okay, auch okay. Entsprechend ja, klar, das macht natürlich Sinn auch für den nächsten Tag.
Genau, ne, weil ja dann eben die Qualifikationen stattfinden und so weiter und so weiter. Im Prinzip teilen wir uns aber die Technik mit dem ZDF. Also das hat jetzt nicht jeder seine eigene Technik, sondern wir teilen uns die. Das heißt, da ist ein großer Kommentatorplatz, der ist an einem Tag von den ZDF-Kollegen bespielt und einmal von uns bespielt. Und dann wechseln wir nach hinten. Seltsamerweise machen das die ZDF-Kollegen etwas anders. Die sind nicht im Stadion in der Regel oder nur manchmal abends. Tagsüber nicht, aber ich gucke mir alles im Stadion an. Okay. Weil es ist ja immer so, ich kann ja in dem Fernsehbild jetzt, habe ich ja jetzt nicht den ganzen Abend gesehen, sondern ich habe ja nur den Ausschnitt gesehen, den die Redaktion und die Regie für das Fernsehprogramm rausgedrückt hat.
Genau, aber im deshalb Stadion dachte ich
sehe ich
mir,
aber ja alles.
Genau, aber deshalb dachte ich mir, wenn ihr im Stadion seid, mir war nicht klar, dass ihr trotzdem Zugriff auf einen eigenen Monitor mit deutschem Programm habt, weil da dachte ich mir, okay, ihr seht dann zwar alles, was im Stadion vor sich geht, aber ihr kriegt ja nicht die O-Töne mit, die von den deutschen Athleten irgendwo in der Interviewsituation geäußert werden.
Da haben wir natürlich inzwischen dieses neue Ding da, dieses Internet.
Dieses Internet auf eurem Handy oder Tablet und dann, wie läuft das, ne? Sportschau im Ausland hier, da muss man erstmal schön VPN-Client draufziehen, damit das wahrscheinlich möglich ist, oder?
In diesem Fall war schwierig. Das nicht so. Ja. In diesem Fall war das nicht so. Ja, du konntest das sehr gut einfach übers Handy verfolgen.
Echt? Okay, ist ja normalerweise auch Geoblocking drauf. Also wenn ich in Trainingslagern im Ausland war, ist meistens das nicht empfangbar gewesen.
Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Das war an der einen oder anderen Stelle. Ist das so? Hängt immer ein bisschen mit der Rechte-Situation zusammen. Tatsächlich ist es ja so, um mal kurz in diesen Rechte-Bereich zu gehen, solche Verträge wie jetzt hier mit dem Europäischen Leichtathletikverband schließen in der Regel nicht wir als deutsche Fernsehanstalten bilateral ab, sondern die werden mit der Europäischen Broadcasting Union
abgeschlossen. Genau.
Und das ist der Zusammenschluss der öffentlichen oder öffentlich-rechtlichen Sender Europas. So, das heißt, unser Partner in Italien ist die RAI, die hat das jetzt halt in Italien halt auch gezeigt und auch produziert. Das ist also ein gemeinsames Recht. Und das kann sein, dass das jetzt deshalb dann war. Jedenfalls konnte man das gut verfolgen. Ne? Also für alle, die in Deutschland sind, jedenfalls ist das fantastisch. Das wird eben auch bei Olympischen Spielen in weiten Teilen so gehen. Leute, da empfehle ich euch vor allen Dingen jetzt auch für die Fußball-Europameisterschaft, ja, wer da Bock drauf hat, da gibt es sehr, sehr geile Feature in der Sportschau-App, wo man einzelne Szenen gucken kann, wahnsinnig viel Zusatzmaterial und. Also das lohnt sich, auch wenn man nicht sich den ganzen Tag davor setzen will und so wie ich dann 3 Spiele am Tag guckt. Jetzt musst du nachdenken.
Das klingt, klingt nach einem guten Angebot. Also ich, ja, wenn das in Paris so klappt, dass man quasi auch, weil, wie gesagt, haben wir, glaube ich, auch schon mehr ab und zu drüber gesprochen, es wird nicht jeder von unseren Leichtathletik-Fans, die hier zuhören, die Möglichkeit haben, in Paris zu sein, aus verschiedenen Gründen. Für manche auch sicherlich
in preislich. In erster Linie aus pekuniären Gründen.
Genau, es ist unfassbar preislich, teuer, sage ich jetzt mal. Da fragt man sich wirklich, welche Familien da in der Lage sein sollen, das mal easy zu machen und nicht nur einen Tag, sondern ein paar Tage. Das ist, glaube ich, echt eine gewisse Challenge. Plus, vielleicht haben wir auch schon sind andere Urlaubsplanungen schon mit einhergegangen und man möchte das trotzdem verfolgen. Deswegen spannend, dass man das ja dann offensichtlich doch auch im Stream oder über die Mediathek, über den Livestream dort im Ausland verfolgen kann. Das wäre natürlich großartig, wenn man das auf seinem Lieblingssender natürlich machen kann.
Also natürlich finde ich es auch wahnsinnig spannend, in einem anderen Land so ein Ereignis zu gucken.
Wie die das übertragen und aufbereiten.
Was die da überhaupt machen, ja. Wie übertragen die das, was machen die da? Und die Blende ist mal eben 6,10 Meter gesprungen, hat jetzt übrigens doch gewonnen, logischerweise. Vielleicht springt da auch noch Weltrekord, mal gucken.
Da ist immer für eine Überraschung gut.
Oder versucht es nochmal. Jedenfalls mache ich das total gerne. Und dann kann ich mich noch erinnern, dass dann Freunde von mir mal Olympische Spiele, aber das ist schon einige Versionen her, in den USA geschaut haben.
Okay.
Das ist eine ganz spezielle Geschichte.
Haben die das so, also so footballmäßig mit so Konferenzdingern dann immer wieder zwischendrin? Nee,
oder? Aber die haben so eine brutale Reduzierung auf ausschließlich Blick auf amerikanische Athleten.
Ah, okay.
Und nur ganz wenige, ganz heraus, also jetzt sagen wir mal Duplantis, das würden die vielleicht noch zeigen. Aber alles andere nicht. Und in der Regel erfährst du nicht, wer die Medaillen gewonnen hat. Was? Du erfährst, wo die Amerikaner gelandet sind.
Okay, das ist ja super weird.
Ja, also es ist wirklich weird. Ja, die haben, also es gibt ja immer, sagen wir mal, sehr emotional geführte Diskussionen, wie viele Menschen von uns, öffentlich-rechtlich, ARD, ZDF, zu Olympischen Spielen fahren, um da eine Übertragung zu machen. Ja, ich empfehle euch hin und wieder mal, bei Leichtathletik.
Aber 786 ist doch eigentlich nicht so viel, oder?
Das ist in Ordnung. empfehle ich einfach mal zwischendurch das Weltbild anzuschauen.
Ja.
Ja, man würde noch nicht mal die Hälfte dessen, was an Fokus auf deutschen Athletinnen und Athleten, vor allen Dingen in den technischen Wettbewerben stattfindet, dort sehen. Oder es würde alles sehr viel später nachgereicht. Ja. Dass man natürlich immer über andere Formen der Produktion und über Digitalisierung, Synergien und so weiter, ist ja alles richtig. Ne? Aber diese grundsätzliche, wie viel fahren dahin, ist einfach Blödsinn, weil es ist halt schon aufwendig und digital heißt auch nicht, dass es nicht weniger aufwendig wäre. Server und, das wird alles halt auch hergestellt und hingestellt und bereitgestellt und bearbeitet werden. Die Amerikaner, ja, bringen roundabout 2000 Leute zu den Olympischen Spielen.
Nein. NBC.
2000 Leute. Weil die praktisch bei jedem Ereignis ihr komplett eigenes Bild machen. Bei jedem.
Das ist krass.
Die haben in dem Medienbereich, ja, im sogenannten IBC, International Broadcasting Center, einen eigenen, komplett abgeschlossen, mit Wachleuten gesicherten Bereich. Ja, und da machen die das komplette Olympiaprogramm selbst. Das heißt, in den Stadien, in den Hallen, ja, gibt es halt sowieso schon relativ viele Kameras. Ja, und dann gibt es natürlich dann eben, sagen wir mal, bei Leichtathletik gibt es, keine Ahnung, 50 Kameras für das Weltbild.
Ja.
Und neben jeder Weltbildkamera steht noch die NBC-Kamera. Das ist vollkommen krank. Das ist vollkommen crazy. Ja. Deshalb setzen die ja da so unglaublich viel Geld rein. Ja. Also das ist schon Wahnsinn. Das ist schon echt Wahnsinn. Das ist jetzt ein bisschen anders geworden, weil die natürlich auch sehr stark über Streams die Sachen anbieten und unterschiedliche Sachen anbieten. Aber die machen zum Beispiel auch eine ganz starke Aufbereitung. Ja, weil jetzt ja zum Beispiel Paris ist ja für die nicht Primetime. Das ist ja in weiten Teilen der USA dann mehr oder weniger nachts. Ja, oder die Primetime ist dann, ich muss mir eben überlegen, die ist dann morgens früh, ne?
Ja.
Da machen die eine Aufarbeitung und senden die dann abends ab 5 Uhr als Aufarbeitung. So, das ist natürlich jetzt in früheren Jahren, wo du ja praktisch die Ergebnisse aus der Zeitung bekommen hast, ist es ja vielleicht zeitgemäß gewesen. Aber ich habe ja jetzt Live-Ticker,
Kannst alles,
ja,
ja, natürlich
Live-Ergebnisse und so weiter und so weiter. Da bricht
verfolgen.
doch das System zusammen.
Ja.
Also dieses Denk- und Darstellungssystem bricht doch da zusammen. Ja, weil ich weiß das doch schon alles. Und dann ist ja für mich der Reiz des Live weg. Weil ich will das ja alles live sehen. Ja, ich will das ja alles live sehen.
Also ich
Also das
sag,
ist sehr, sehr, sehr anders. Wirklich sehr
wie
anders.
finanzieren denn die das im Vergleich jetzt zu euch? Also gibt es auch
Brutal,
eine Gebühr in den USA
brutale.
für sowas
Nein,
oder?
nein, nein, nein. Das ist ja komplett. Also es gibt auch einen öffentlichen geförderten Sender, der PBS heißt, ja.
Mhm.
Public Broadcasting Service. Der hat aber keine große Relevanz. Und die großen Sender, ABC,
Sind
NBC,
private.
CBS und so weiter, ist alles werbefinanziert.
Okay.
Ja, also die verkaufen sehr, sehr, sehr teuer Werbung. Und ich meine, die zahlen ja auch absurde Summen für zum Beispiel Olympische Spiele. Aber diese Summen werden auch ganz anders wieder zurückgeführt an den amerikanischen Sport. Die Amerikaner, und jetzt Leute, ne, müsst ihr euch, ne, kurz mal festhalten, die Amerikaner haben eine eigene Regelung mit dem IOC, also dem Internationalen Olympischen Komitee, dass eine bestimmte Marge an Geld, das aus der amerikanischen Vermarktung, Klammer auf, vor allen Dingen Fernsehrechte, Klammer zu, erlöst wird, wieder zurückgespielt wird an das amerikanische Nationale Olympische Komitee.
Okay, das ist krass. Das ist ein krasser Move.
Ja. Und dadurch haben die unfassbar Geld
Das glaube ich.
für alle olympischen Sportarten. Und dann wundert man sich in Teilen eben auch nicht, warum die nicht nur in diesen, ne, Glamour-Sportarten, ne, sehr, sehr gut sind, sondern eben auch in vielen anderen Sportarten. Ja, und das ist, also was weiß ich jetzt, Turnen, Hockey, Kanu, Rudern, ja, das sind ja keine Profisportarten in den USA, wo es jetzt wie bei Basketball oder Baseball oder Eishockey große Profiligen gibt. Ja, auch Leichtathletik hat ja eher einen schwierigen Standort. Aber das Geld, was halt zurückkommt aus dem großen Fernsehvertrag der amerikanischen Fernsehgesellschaft, das fließt da halt hin. Ja, und das ist natürlich Wahnsinn. Oh, fast Weltrekord von Duplantis, 6,25 hat er aufgelegt. Also das ist schon richtig crazy. Das ist schon richtig crazy. Und das sind Verträge, die sind jetzt nicht irgendwie kurzfristig, sondern die laufen über Jahrzehnte. Ne? Und dann
Das ist ein
wunderst du dich
interessantes
nicht.
Konstrukt, was natürlich in Deutschland nicht so unbedingt abbildbar ist. Also diese großen Ereignisse, sportlichen großen Ereignisse, Fußballer ist ja ein bisschen zerfasert inzwischen, aber jetzt bleiben wir mal bei der Leichtathletik. Die sind ja traditionell immer im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da hat sich aber, glaube ich, auch kein anderer Sender wirklich ernsthaft drum beworben, oder? Also
Nee.
kriegt ihr das mit? Also gibt es dann so eine Art Bieterverfahren, dass jetzt zum Beispiel RTL sagen würde, nö, also nächstes Mal London, sag ich schon, Los Angeles 2028, das wollen wir aber gerne machen. Das gibt es ja gar nicht, oder? Es ist immer ARD, ZDF, oder? Weil gar kein anderer das
Nein,
möchte auch,
nein,
oder?
nein, nein, da reden wir jetzt ja erstmal über die Olympiarechte. Die Olympiarechte sind ja tatsächlich zuletzt an Discovery verkauft
Ja, und die haben die
worden.
Sublizenz weiterverkauft,
Ne?
genau.
Und die haben die Sublizenz weiterverkauft. Aber zu Discovery gehört ja zum Beispiel Eurosport.
Genau.
Deshalb hat ja Eurosport auch sehr umfangreiche Rechte für die Sommer- und Winterspiele. Ja? Also, das ist schon ein Konkurrent. Das ist auch da unser Konkurrent, weil die eben auch im deutschsprachigen Bereich senden. Ja? Die senden aber 99,9% das jeweilige Weltbild.
Genau.
Ne? Und die großen Sender sind da noch nicht drauf eingestiegen. Also die großen privaten Sender in Deutschland sind da noch nicht drauf eingestiegen. Ja, aber denkbar wäre das ja trotzdem, dass das, was wir jetzt als Olympiarechte einsetzen, dann halt auch wieder retourniert wird. Diesen Vertrag gibt es
Fände
aber
ich
nicht auf
total gut,
europäischer
aber
Ebene.
stellen wir uns
Ja.
dann nicht, begeben wir uns dann nicht so ein bisschen in die Gefahr, dass das verdeckte staatliche Förderung wäre? Also natürlich gibt es eh schon eine staatliche Förderung, aber es gab ja immer mal die
Ja.
Diskussion, Trennung von Staat und Sport und so weiter. Natürlich gibt es ja die direkte Förderung aus dem Innenministerium an DOSB, der das ja dann an seine Fachverbände irgendwie nach Schlüssel XY auch ausschüttet. Aber wäre das dann nicht, weil ihr seid ja gebührenfinanziert, dann wieder so eine Art verdeckte staatliche Förderung irgendwo? Also ich finde es ja grundsätzlich gut, wenn mehr Geld am Ende in den Sport kommt, gerade in die Sportarten und ja, die eben halt nicht so privilegiert sind, nicht so in der Öffentlichkeit stehen, weil da wissen wir ja, dass da oft das Auskommen der Sportler, obwohl die unter Profibedingungen trainieren, ja wahnsinnig schwierig ist, weil es keine professionellen Strukturen und gar nichts gibt. Wäre das denkbar denn überhaupt? Also
Ich glaube, das ist ja letztlich eine rechtliche Frage, ne? Also sicher auch eine wettbewerbsrechtliche Frage.
ja.
Was das Ganze wieder kompliziert macht, auch die Olympiarechte kaufen wir nicht als ARD und ZDF, sondern als European Broadcasting Union.
Und kriegt es dann quasi einfach zur Verfügung gestellt durch diese
Nee, nee,
Union.
nee, also da werfen ja die unterschiedlichen Länder ihre Kohle zusammen, ja, und geben einen gemeinsamen in einem gemeinsamen Bieterverfahren halt ein Gebot ab.
Und ihr habt dann alle die gleichen Rechte praktisch. Also alle
Da
schließen
haben
sich
wir alle die
zusammen
gleichen
und genau,
Rechte. Genau,
alle
ja.
Italien, Frankreich, Spanien und so weiter schließen sich
Ja,
zusammen und
ja, ja.
okay.
Ne, wir sind aber jetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch in der Phase der Sublizenzierung aus dem Discovery-Paket.
Ja.
Ne?
Ja, ich weiß, dass es
Also,
damals
das
einen
ist,
Riesenaufschrei gab, dass es
ja,
kurz
klar.
mal so aussah, als ob es gar nicht möglich ist, dass man das sonst gucken
Ja,
könnte.
genau. Oder alles dann nur in An- und Abführung bei Eurosport und nicht in den öffentlich-rechtlichen Sendern.
Richtig.
Aber ich meine, gut, wir bewegen uns halt auch weiter. Es kann natürlich sehr gut sein, dass, was weiß ich, ein DAZN oder ein Sky oder ein Amazon auch mal auf die Idee kommt und sagt, wisst ihr was, Leute, jetzt machen wir mal die Olympischen Spiele für Deutschland. Das kann natürlich passieren, klar.
Ja.
Und da sind ja nun Börsen. Da kann kein öffentlicher Sender mithalten. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Ich meine, Amazon, wie willst du denn da mithalten? Also, wenn die das wirklich wollen, dann
Kaufen sie es
machen die das.
einfach.
Ende, Punkt. Ja, also, klar, die haben keine Sendestruktur erstmal, ne? Weil es gibt natürlich auch eine Verpflichtung. Du
Das
kannst
zu
jetzt zum
zeigen
Beispiel
dann.
nicht, genau, du kannst jetzt nicht alle Ereignisse aus so einem Rechtepaket in einen P-Kanal verschieben, das geht nicht. Ja, da
Ja.
gibt es bestimmte rechtliche Situationen, dass das nicht geht. Das ist ja auch nicht im Sinne von der olympischen Bewegung.
Nee, die wollen ja, dass es gezeigt wird.
Ja,
Die wollen Geld verdienen,
genau.
aber die wollen natürlich auch, dass es gezeigt wird, vor allem.
Ja, die wollen immer alles.
Ja.
Ne, grundsätzlich IOC immer alles. Ja, das ist ganz einfach. Ne? IOC möchte immer alles.
Das
Fertig,
ist
Punkt.
richtig.
Ja, mein Lieber, ne? So haben wir schon das letzte Stückchen Leichtathletik aus Rom, ja, das ich hier schön in meinem Wohnzimmer angucke, hinter uns gebracht und gleichzeitig unseren Podcast aufgezeichnet. Ne? Manuel Plentes springt übrigens immer noch. Ich weiß nicht, ob er bei dir auch noch springt.
Ich habe tatsächlich
Aber
mein
ach,
iPad
du hast nicht
zugeklappt,
umgeschaltet,
weil
ne?
genau, es gab der Stream war dann zu Ende tatsächlich mit
Nee, der Stream war nicht zu Ende, sondern im ZDF ist halt umgeschaltet worden auf die Nachrichten oder jedenfalls endet die Sendezeit bei denen. Und das ist jetzt auf die Mediathek umgestiegen. Ja, jetzt läuft er an, 6,25 Meter. Nee. Er hatte kurz beraten, er wird ja von seinen Eltern trainiert. Sein Vater war auch ein sehr guter Stabhochspringer. Seine Mutter war Volleyballerin. Seine Mutter ist Schwedin, sein Vater ist Amerikaner. Und die haben dann kurz beraten und haben gesagt: Nee, komm, spring noch mal ein. Der erste war aber viel besser als der jetzt da. Ja, aber genau so haben sich ja auch das die Zeitplanmacher vorgestellt. Deshalb war ja Stabhochsprung relativ spät heute Abend, dass der gute Mono da noch eine kleine Weltrekordshow hinten drauf hängen kann. Ja. So geht das, so macht man das.
Das haben sie gut erdacht
Ja.
in Sachen Zeitplan.
Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich habe keinerlei Sport gemacht, also gar keins, auch weil ich noch ein bisschen erkältet war. Das war natürlich jetzt nicht so richtig ideal. Bin heute Abend laufen gegangen, das war eigentlich ganz schön mal wieder. Und was soll ich sagen? Es ging ganz okay. Und ich hätte es mir jetzt schlechter vorgestellt.
Bist gedanklich schon in der Vorbereitung für den Bietigheimer Silvesterlauf am
31.12. Ja, das schon. Das schon, ne? Also da schaut nochmal in unsere Shownotes. Da bin ich gedanklich sehr viel näher dran als an der Fußball-Europameisterschaft, bei der ich dann in der Schlussphase auch noch arbeiten muss. Arbeiten darf. Also da zum Fußball habe ich noch gar keine Einstellung. Leichtathletik bin ich voll drin, ja. Das kann eigentlich jetzt direkt anfangen.
Also für die Euro, ich bin auch noch nicht so richtig im Fußballfieber, aber ich kann sagen, ich darf das Finale auf jeden Fall in Berlin anschauen.
Das Finale von was? Von der Euro?
Von der Euro, ja. Wer auch immer im Finale dann stehen wird, das werden wir bis dahin dann sehen, aber da hat mein langjähriger Partner Adidas gezaubert und ja.
Ach, gesagt, das ist dann schon wieder so ein komplett stimmungsfreies Business-Event.
Da kommen dann immer die richtigen Leute ins Stadion. Also über Einladungen.
Beim letzten großen Finale im Berliner Olympiastadion war ich zugegen. Das war das WM-Finale. Das war schon. Das war not so stimmungsvoll.
Ja. Ja, mal gucken.
Da waren sehr viele Menschen, die mit Anzugjacken und hellblauen Hemden da waren.
Weißt du genau, wie ich da aufkreuzen werde, ne? Nee.
Die nicht so, also wenn du da keinen Schal an hast, egal wer da spielt, ja, dann bin ich sauer.
Nein, hey, das pinke Trikot, ich hab's doch schon, ich bin doch schon ausgerüstet hier, also.
Ach so, also du egal wer spielt,
ist ja, mir ganz egal, pinkes Trikot ins Stadion.
Ja, du hältst zu Deutschland, ne?
Ja,
sehr schön. Ja, bis dahin haben wir noch 4 Wochen.
Für Freitag bin ich irgendwie auch eingeladen zu, ich glaube, irgendeiner Art Public Viewing Event von Sport
5 jetzt am Freitag?
In München. Ja, genau. Aber ich weiß aber nicht, ob ich das mache. Ich wollte eventuell auch noch übers Wochenende ein paar Tage wegfahren. Mal gucken. Vielleicht, also wenn ich nicht wegfahre, dann bin ich vielleicht in München und gucke mir das in irgendeinem Public Viewing Szenario an. Genau. Ansonsten wahrscheinlich klassisch am Fernseher.
Immer die richtige Wahl. ARD und ZDF zeigen euch alles diesen Sommer. Ne? In dem Sinne. Zwischendurch mal laufen gehen, Leute. Ja, wir hören uns nächste Woche.
Bis dahin.
Von wo aus auch immer.
Passt auf euch auf, geht raus, geht laufen. Und wenn euch wirklich noch ein bisschen zu viel Zeit über ist, dann geht gerne noch kurz mal auf Spotify und Apple Podcasts und hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung, da würden wir uns natürlich drüber freuen. In diesem Sinne, liebe Freunde, bis nächste Woche. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.